Smart mit Bart. Der Podcast über das Leben und die Leute. Mit André Hecker und Christian Fink.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode von Smart mit Bart. Sag es kaltgestellt, ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der wundervolle André.
Moin moin.
Wir reden heute tatsächlich nicht über Celebrity Crushes, weil wir
Aktualität... Weil wir auf eure Meinung scheißen.
Weil wir was?
Weil wir auf eure Meinung scheißen.
Zum einen das und weil wir natürlich aus aktuellen Gründen heute eine kleine spezielle Folge machen, die auf den Namen hört Big in Japan. Könnte man damit auch übersetzen, dass Andres Penis in Japan
war. Wow. Multimaniacs-Spruch in Smart mit Bart. Das ist ja eine schöne Wiedereinführung hier.
That's what he said. So, genau. André war mit seiner Göttergattin Franzi nämlich für knapp 2 Wochen im Land der aufgehenden Sonne und hat dort allerlei Abenteuer erzählt und wird euch jetzt alleine einfach mal 2 Stunden lang genau bis ins kleinste Detail erzählen, was dort passiert ist, während ich mich mit meiner kalten Sake, das klingt auch irgendwie anruhig, ich weiß auch nicht, zurücklehne. Nein.
Mit meiner kalten Sake,
klingt anruhig. Nee, einfach das Wort Sake klingt schon anrüchig.
Findest du?
Ja, es klingt halt wie Sack. Ich weiß auch nicht.
Ja gut, wohlwollend klingt wie Sack, aber ich finde Sake klingt eher, ich weiß nicht, ich finde immer, das klingt, also in Verbindung dann mit dem Wissen, was es ist, für all die es nicht wissen, Sake ist Reisschnaps. Ich finde eher in Verbindung mit dem Wissen, was es ist, es klingt schon so, also wenn ich, also ich habe es ja jetzt probiert, dazu gleich mehr. Aber wenn ich einfach nur an Reisschnaps und das Wort Sake denke, klingt es richtig widerwärtig. Als ob du einfach so ausgepresstes Reiswasser trinkst, daran kochen, so, weißt
du? Ja, das war schon
mit Alkohol versetzt.
Direkt ein Abtörner. War das für euch beide der erste richtige Langstreckenflug eigentlich?
Ja, tatsächlich. Obwohl ich so viel ja auch unterwegs bin, beruflich und so, aber tatsächlich, es war, Übersee war ich bisher noch nie und ja. Das waren jetzt 12 Stunden. Das war das erste Mal für beide von uns, ja.
Ja, für die meisten ist es, also was heißt für die meisten, aber viele Leute, mit denen ich mich so unterhalte, für die ist Japan natürlich auch ein großer Reisetraum, der ja natürlich auch nicht so ganz billig ist. Und wir sind ja auch ein informativer Podcast. Ihr habt euch das ja jetzt nicht spontan überlegt, diese Reise anzutreten. Ihr habt das ja auch schon länger geplant, gehe ich von aus. Wie lange habt ihr das schon? Also im Hinterkopf wahrscheinlich schon ewig, aber jetzt so gezielt.
Konkret, ja. Ja, also generell genau. Also Japan war bei uns beiden auf der Bucketlist halt ganz weit oben. Also bei Franzi ganz klar ganz, ganz weit oben auf der 1. Bei mir so unter den Top 3. Von daher war es auf jeden Fall klar, dass wir irgendwann hinwollen und wirklich konkret dann gesagt, wir machen das jetzt irgendwie, haben wir wirklich so um den Jahreswechsel letztes Jahr und ja, gebucht haben wir das Ganze auch dann echt schon Anfang des Jahres, direkt so Januar, Februar rum. Also der Urlaub war ja jetzt im November und es hatte sich, also so richtig super konkret wurde das tatsächlich ein bisschen so ein Zufall, weil wir hatten auf einer Party hier bei uns, einer kleinen Wohnungsparty, hatten wir das halt nochmal irgendwie auch angesprochen, dass das jetzt so bald irgendwann mal passieren soll und wir waren halt nicht allein in Japan, wir waren halt zu viert da, mit einem befreundeten Pärchen von uns noch und die waren halt damals auf der Party auch da, das mitbekommen. Und dann kam da wie so eins zum anderen, dann fing es an mit so halt, ach, da wollen wir auch immer mal hin und dies und das und jenes. Und dann war so, irgendwann kam dann dieses typische morgens um 1:30 angetüdelt, so, ja, können wir zusammenfliegen, so, ha, 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 ha. Und irgendwie dachte man dann so, am nächsten Morgen ist es eh schon wieder vergessen. Und dann 3 Wochen später haben wir irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und haben das angefangen zu planen.
Da kam das Handtuch zum Haken, oder wie man sagt.
ja, bestimmt sagt man das irgendwo auf der Welt so.
Japan auf jeden Fall nicht. Man fliegt ja, also du bist ja nun in Hamburg, ich in Berlin. Ich glaube, das sind, glaube ich, die beiden einzigen Großstädte, von denen man aus nicht direkt nach Japan fliegen kann. Ihr musstet wo umsteigen? München
oder München? Ne? Ja, na genau, also wir sind ja beide, wir haben ja beide keine Hub-Flughäfen, wie man so sagt. Ne? Also Frankfurt ist ja ein Hub und München ist ein Hub. Merkt man auch an der Größe, also der Hamburger Flughafen, dafür, dass Hamburg so eine große Stadt ist, der Hamburger Flughafen ist ja echt ein Loch, ist winzig klein, erreichst alles in 3 Minuten irgendwie zu Fuß und ja, wenn du eben München vergleichst. oder wo ich gestern war. Ich war gestern aus Amsterdam gekommen. So, Amsterdam ist auch ein Hubflughafen. Da brauchst du vom einen zum anderen Terminal brauchst eine halbe Stunde so. Also deswegen, das sind die Flughäfen, wo wirklich auch die international alles anfliegen. Und ja, wir mussten nach München einmal umsteigen und dann von da aus ging es dann one way. Wir hätten von Hamburg über Dubai fliegen können. Wir hätten nach Dubai fliegen können und dann von da weiter. Aber wir hatten keine Lust dann. Wir wollten halt nicht einen langen Flug machen, umsteigen, nochmal einen langen Flug. Wir wollten dann wirklich echt nur kurz nach München, dauert ja nur ein Stündchen, noch nicht mal, und dann einen langen durchziehen und fertig.
Was macht man mit diesen 12 Stunden?
Ja, habe ich mir vorher auch gefragt und die Freunde, die mit waren, die sind auch schon alte Reiseprofis. Sie fliegen quasi jede Woche irgendwo international, auch über überseeische Gegend. Also die sind da Profis gewesen. Die haben direkt gesagt, so, das wird rumgehen wie nix. Du hast halt Board-Entertainment, ne, wer das nicht so kennt. Du hast halt quasi im Sitz vor dir, auf der Rückseite deines Vordersitzes, hast du halt einen Bildschirm drin, einen Touchscreen. Und hast dann so ein Entertainment-System, du kriegst Kopfhörer, kriegst ja auch Deckchen und Kissen und so und kannst dich dann gemütlich machen in deinem 60x60 Zentimeter großen Sitz. Also der Platz ist natürlich Economy geflogen, wir sind ja keine Business-Schnösel und fliegen dann für 8.000 Euro das Ticket darüber, aber du hast halt in der Economy natürlich sehr, sehr, ja, wie im normalen Flieger auch, nur dass die Reihen halt noch größer sind, also du hast halt 3-3-3, du sitzt insgesamt mit 9 Leuten an einer Reihe. Und ja, also kannst du dann da irgendwie halbwegs irgendwie, wie es geht, bequem machen und hast dann eben so ein Entertainment-System. Da sind halt die neuesten Filme drauf und wirklich die neuesten. Also ich habe da Sachen gesehen, die liefen hier noch nicht mal auf Festivals irgendwie. Hab dann da schon reichlich Programm. Kannst dann eine Watchlist erstellen, habe ich mir erstmal so 12 Stunden mit Filmen vollgehämmert. Und hab dann einfach angefangen, Filme zu glotzen. Aber ich hatte halt auch irgendwie die Switch dabei, kann man was zocken oder zwischendurch mal natürlich auch mal versuchen, ein bisschen zu pennen. Das ist halt immer so die Sache auch, wie man fliegt, ne? Also wir 12 Stunden und du hast ja natürlich auch eine Zeitverschiebung dann, weil Japan ist halt plus 8. Also quasi, wenn in Deutschland jetzt 4 Uhr morgens sind, ist es da schon 12 Uhr mittags. Und das heißt, du fliegst ja quasi ganz, ganz wild, dann es wird plötzlich mal dunkel, aber dann wird es wieder früher heller, als es eigentlich sollte. Und das ist ja ganz weird. Die im Flieger ist es mittlerweile so, dass die das so ein bisschen simulieren. Das heißt, es wird dann auch, okay. Also der Flieger wird dann auch irgendwie dann abends dunkel quasi, wenn es Zeit zum Pennen ist, so rein rechnerisch, damit du halt einfach schlafen kannst. Und wenn es dann halt quasi wieder Richtung Morgen dämmert, dann machen die so ganz leichtes, oranges Dimmerlicht an, damit das ein bisschen so sanft geweckt wird und so. Also das wird mittlerweile im Flugzeug alles so ein bisschen adaptiert, damit du eben nicht so ein, damit dein Körper sich besser dran gewöhnen kann an diese Zeitverschiebungen. Und ja, also ich habe echt, vielleicht auf dem Hinflug habe ich, glaube ich, 4 Filme geguckt oder so.
Hoffentlich nicht Mandy.
Bitte?
Hoffentlich nicht Mandy.
Nee, den kann ich ja schon. Ich habe, was habe ich denn geguckt? Ich habe Great Wall geguckt, der war furchtbar. Ich habe, was habe ich denn noch geguckt? Ich habe Opost geguckt, der hier, der neue Duprier. Wie heißt der auf Deutsch? Oder wie heißt international? Wie hieß der denn? Also hier von dem Regisseur von Rubber und so, ne? Mit dem Autoreifen.
Ah, okay.
Ne? Der neue, der lief auf dem Filmfest, der lief jetzt auch schon im Flieger. Den habe ich geguckt und ach, keine Ahnung, andere Sachen halt. Auf jeden Fall, das Programm ist halt sehr, sehr, sehr neu immer. Du hast da wirklich internationale, hochklassige Blockbuster, aber auch teilweise eben Programmkino auf jeden Fall. Immer alles ganz frisch und teilweise eben noch gar nicht zu haben so im Land. Deswegen ist das echt immer ganz spannend. Und ja, also wenn, es kommt immer drauf an. Also ich meine, ich bin halt ein Mensch so, ich beschäftige mich auch meistens zu Hause, indem ich mich irgendwo hinsetze, irgendwo vor dem Bildschirm sitze und irgendwas tue. Also sitze an Laptop oder vom Fernseher oder vor die Konsole halt irgendwie. Das heißt, ich bin es gewöhnt, auch auf lange Zeit mich einfach mit Bildschirminhalten zu beschäftigen. Natürlich ist nicht jeder so. Das heißt, wer halt dann doch eher der Bewegungstyp ist und nicht am Tag 15 Filme guckt, so wie wir. Normalerweise sei der Freitag sowieso schon. Für den ist das vielleicht einfach auch trotzdem, also trotz des Angebots nicht so einfach, die Zeit zu verbringen einfach, weißt du? Also es kommt ein bisschen darauf an, was du für eine Vorliebe hast und was du für eine Art von Typ bist. Für mich wäre das halt in dem Sinne dann eben ganz leicht, weil es halt dann, wie gesagt, ich mich da einfach berieseln lassen habe und zwischendurch mal ein bisschen was gezockt. Dann gibt's ja auch Essen, du kriegst ja warm im Flieger und Frühstück und so und dann kommt ständig Essen und Getränke und haben erstmal schön Schnaps bekommen zum munter werden und ja, also man kriegt das schon rum. Wie gesagt, ab und zu mal aufstehen ist schon drin, also spätestens mal fürs Klo, klar, Aber irgendwann schlafen die beiden auch dann echt mal ein, den kleinen Sitzchen da. Da muss man ab und zu mal aufstehen, zumindest mal versuchen, irgendwie mal kurz einen Gang auf und runter zu gehen. Aber sonst muss man einfach möglichst versuchen, ja, sich irgendwie zu beschäftigen. Und irgendwie, wenn es Kreuzworträtselhefte sind oder so Dokus oder ja, Filme, Handheld mitnehmen. Man muss es irgendwie rumkriegen halt mit allem, was man irgendwie zur Verfügung hat.
Die Frage aller Fragen ist, wo saß Liam Neeson im Flugzeug?
Ja, leider nicht. Aber es gab, nee, Computer gab es gar nicht. Es gab Equalizer 2 gab es schon. Mm. Ja, habe ich mir leider nicht mehr geschafft.
Da war es Computer, Flug, die Computer war jetzt die völlig falsche Antwort. Hörer Nico wird jetzt,
oh,
jetzt
fliegt. Achso, nee, Computer war der Zug, ne, genau. Ja. Wie hieß denn der im Flieger?
Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, das ist jetzt voll unangenehm.
Also Computer
Unknown?
Ist ja auch.
Hieß der Unknown? Oder nee. So? Nee. Flightplan war der andere, ne? Flightplan war mit Jodie Foster. Hieß der nicht Unknown? Doch, der hieß doch Unknown, oder? Ah, die Anon war der in Berlin. Es ist ja eh alles derselbe Film bei Liam Neeson. Jetzt machen wir es noch
unbeliebter. Ja, also Commuter ist ja quasi einfach derselbe Film, nur halt in der Bahn. Ich gucke aber jetzt trotzdem nochmal nach, weil du kennst mich ja. Ich mich jetzt was jetzt nicht los sonst.
Und weil du mich auch kennst, weißt du, dass ich gerade genau dasselbe tue.
Natürlich. Nonstop.
Ach, Nonstop, genau, stimmt.
Das hat auch was mit N. Ha. Ja, Nonstop. Nee, genau. Also Nonstop lief nicht und Commuter lief aber auch nicht und nichts lief, aber ja. Jedenfalls fand, für mich war es auf jeden Fall nicht, für mich war es nicht schwierig, das rumzukriegen, wie gesagt, aber das liegt einfach an der Natur desjenigen Menschen, der da die Zeit rumschlagen muss, einfach.
Gab's denn, hatte Franzi mehr Probleme damit oder ging das genauso locker flockig?
Nö, also von dem Punkt her nicht. Ich meine, die ist ja nicht viel anders als ich, was das angeht. Ja. Die hat dann auch irgendwie ganze Filme geguckt und ein bisschen, die hat dann Pokémon auf dem 3DS gezockt und so. Da war die bedient. Bei Franzi war halt einfach das Problem halt, die hat halt Flugangst. Und das war natürlich dann das größere Problem. Es ging soweit ganz gut. Leider war das Problem, dass wir komplett 2 Stunden nach Start hatten wir Turbulenzen am Stück. Und zwar nicht gerade unheftige. Es war so, dass auch das Essen dann gestoppt werden musste und so. Also war schon ordentlich am Wackeln, weil wir irgendwie in so ein
Sharknado reingeflogen
sind. Starke Sharknado-Winde reingeflogen sind. Dann kam auch so eine geile Durchsage. Dann meint der Pilot irgendwann so, ja, liebe Fluggäste, es tut mir sehr leid, dass das hier gerade so holprig ist. Wir fliegen gerade durch ein irgendwie Hochdruckluft, sonst was Gebiet. Und dann meint er so, wir sind extra schon ein bisschen abgesunken, denn oben ist es noch viel schlimmer. Und wir standen so, okay, wenn es unten schon hier so wackelt, was ist oben da los? Fliegen da Wale rum so? Und ja, aber es war halt, also ich finde Turbulenz jetzt nicht so super schlimm, so solange alles irgendwie im Rahmen bleibt. Und ich sag immer so, solange die Stewardessen noch lächeln, ist alles gut. Aber natürlich ist es natürlich nervig einfach. Und ja, ich habe jetzt schon gemerkt, dass es halt Franzi auch so zu schaffen gemacht hat, so ein bisschen. Wie gesagt, also sie hat jetzt nicht so Flugangst, dass sie nicht ins Flugzeug steigt, aber sie ist halt durchgehend komplett nervös und angespannt und bei jedem kleinen Wackler und irgendeinem komischen Geräusch zieht sich halt bei ihr alles zusammen irgendwie. Deswegen ist es immer ein bisschen natürlich schwierig dann für sie da das rüber über die Bühne zu kriegen. Aber das Ding ist halt, wir fliegen relativ häufig mittlerweile und auch wenn wir mal irgendwie auf Conventions irgendwie fliegen, so Comic-Cons und sowas, wenn sie da irgendwo ausstellt, fliegen wir meistens rüber, weil es einfach schneller geht, vor allem mit viel Gepäck und so. Und durch das viele Fliegen jetzt in den letzten 1-2 Jahren hat sich das wieder schon sehr viel gebessert. Ja, aber so ein bisschen mulmig ist sie immer noch, so leider.
So, und dann kommst du an in Tokio, Flughafen. Ich kenne mich jetzt leider tatsächlich nicht aus mit den Flughafenbegebenheiten in Tokio. Ob es da
gibt's Haneda Airport.
Auch mehrere? Oder also gibt's mehrere?
Du hast mehrere, genau. Wir sind in Tokio in Haneda gelandet. Es gibt noch einen anderen Flughafen, der ist ein bisschen weiter draußen, beziehungsweise war nicht unsere Richtung. Und ja, ist erstmal jetzt gar nicht so groß anders, als man es Airports eben kennt. Es ist halt auch ein Airport, auch relativ groß. Dann sind wir erstmal raus. Na gut, das erste, was wir gesehen haben, das dann ja typisch japanisch war in dem Sinne.
Kam Pikachu vorbei und hat euch per Handschlag begrüßt.
Nein.
Ah.
Nein. Es stand auch kein gebrauchter Höschenautomat am Bahnhof am Flughafen. Sondern die sind ja sehr darauf bedacht, dass man nicht krank wird in Japan.
Stimmt,
das,
ja.
Kennt man da wahrscheinlich von Bildern, da tragen alle Mundschutz, wenn sie irgendwie krank sind. Und da erzähle ich gerne später noch mehr dann mal zu. Jetzt erstmal nur hier der Fun Fact. Man muss natürlich halt durch die Passkontrolle und so, ganz klar, ne, zum Einreisen Standard, aber dann gibt's noch mal eine spezielle Seuchenkontrolle.
Mm.
Und da musst du durchgehen als Einreisender aus dem Bitte?
Ausziehen? Nein.
Nee. Keine Analprobe. wow. Aber nee, du musst da halt, wenn du einreist als Ausländer, musst du da durchgehen und die messen quasi mit einem Scanner deine Körpertemperatur. Und ist die quasi auf Fieberhöhe, dann wirst du direkt einkassiert.
Nice.
Also solltest nicht krank sein beim Einreisen, sonst wirst du direkt abgeführt. Und die sitzen dann auch da, stehen dann so fett mit 25 Ausrufezeichen, so irgendwie auf Japanisch Seuche drüber und dann guckt die dich böse an und du musst dann da vorbeigehen. Das war ein bisschen weird. Nee, aber sonst ist wirklich normaler Flughafen. Dann sind wir halt da eben raus und ja, wir haben uns dann vorab, das mussten wir auch schon dann so am Flughafen so ein paar Sachen dann auch noch direkt abholen. Wir haben so ein paar Sachen vorab geklärt, die uns vor Ort das Leben erleichtern sollten oder haben auch. Das war zum einen mobiles Internet, die hier geltenden Tarife, also beziehungsweise unsere Tarifverträge aus Deutschland, die sind natürlich im Roaming in Japan nicht mit inbegriffen.
Gleich da direkt die Frage, ja. Kostenmäßig?
Was denn?
Also die Handy.
Die Kosten, wenn du das Handy benutzen würdest. Ich glaube, Anruf 2,40 die Minute. Und Internet irgendwie 5 MB 40 Euro. Also richtig teuer. Du kannst zwar so Pakete buchen für 3,99, hast du wie 500 MB, aber das ist ja auch heutzutage nichts mehr. Machst da einmal Instagram auf, ist weg. Nee, deswegen haben wir uns vorab direkt bei so einem SIM-Kartenanbieter, die haben uns so ein portables Wi-Fi haben wir über den gemietet. Da steckt quasi eine SIM-Karte drin mit 4 GB Traffic am Tag, mit dem japanischen Netz natürlich, klar. Und dann hast du quasi, kannst du in das Gerät, trägst du halt mit, hier musst du mal aufladen mit USB und das kannst du in den Rucksack stecken und dann konnten wir vier uns da halt drauf wie in einem Wi-Fi ganz normal im WLAN-Hotspot einloggen und dann hatten wir halt Netz.
Smart.
Und hat irgendwie, ich glaube, für 2 Wochen 70 Euro gekostet zu viert.
Ja, ist okay, easy. Oder?
Absolut. Ja. Und wir haben auch gerade gesagt so, hey, bitte alle möglichst nicht irgendwie dann direkt den ganzen Tag auf Instagram hängen, sondern das bitte nur erstmal nur nutzen für natürlich Emergencies, ne? Also vor allem hauptsächlich für Google Maps und Orientierung. Darum ging es ja natürlich hauptsächlich, um zu gucken, wo wir sind, wo müssen wir hin, Bahnlinien nachgucken und sowas. So, darum ging es natürlich in erster Linie, deswegen 4 GB sind zwar schon relativ viel, aber trotzdem, ich sag ja gerade heutzutage, wenn du mit 4 Leuten auf Instagram hängst, mal 3 Minuten, dann hast du schon locker ein Gigabit weg.
Also nee, so schlimm war es nicht, weil ich musste mir diesmal dein Frühstück nicht angucken und deswegen.
Hast du nicht? Ja, schade.
Nee, gab ja nicht.
Deswegen. Ja, ich hatte, das war nicht schön drapiert da in Japan. Da komme ich auch gleich noch zu. Ja, genau. Auf jeden Fall, das haben wir abgeholt und dann haben wir noch uns vorab schon einen sogenannten Railway Pass bestellt. Das ist ein Pass, der nicht alle, aber viele der dortigen Öffis abdeckt, weil wir halt dann uns ersparen wollten, uns bei jedem Zug, und wir sind jetzt sehr viel rumgefahren, das kann ich direkt schon sagen, uns bei jeder Bahn und so weiter immer direkt neue Tickets holen zu müssen. Deswegen hatten wir so einen Railway-Pass, der kam zwar auch relativ viel Geld, ich glaube pro Person 300 Euro, hat sich aber allein schon dadurch rentiert, weil das auch schon mal als Foreshadowing, wir sind ja nicht nur in Tokio geblieben, sondern wir sind auch im Land rumgereist einmal, also wir haben quasi einmal den Standort gewechselt während des Urlaubs und mussten dafür dann so hin und her fahren mit diesen Shinkansen. Das ist quasi die japanische Version vom ICE im Grunde. Fahren nur nochmal 100 km/h schneller oder so und sind halt so super Future Trains, fahren auch automatisch ohne Person, ohne Schaffner und so. Also ohne Fahrer, ist alles automatisiert. Und allein damit kostet halt eine Fahrt ein Huni. Wir sind halt allein damit zweimal gefahren, das waren halt 200 schon mal sonst sowieso gewesen. Plus dann eben 2 Wochen lang jeden Tag Metro und alles und Co. hin und her, also das hat sich auf jeden Fall rentiert. Und den mussten wir abholen in diesem Office da bei denen. Und dann waren wir eben gerüstet, um aufzubrechen quasi.
Ich stelle mir zwischendurch immer diese allgemeinen Fragen, diese Touri-Fragen. Sprachlich, wie sieht's da aus? Wie verständigt man sich dort? Ist es Englisch? Man bekommt's ja, wenn man noch nie dort war, ja auch nur aus Medien oder aus Filmen etc. mit. Mein Eindruck im Vorfeld wäre jetzt so, dass die Leute dort gebrochen Englisch sprechen, aber auch eher nur die jüngeren Leute. Wie ist es tatsächlich?
Also in Tokio an sich ist Englisch schon vorherrschend, weil es einfach eine Touri-Stadt ist, das wissen die auch. Das heißt, du hast auf jeden Fall auf allen Schildern, jetzt so gerade beim Airport natürlich und so, und aber auch in der Stadt, du hast eigentlich so in der Regel alles, was du brauchst, erstmal grob, hast du auch auf Englisch ausgeschildert. Die sprechen schon alle zumindest drei Wörter Englisch. Also die Qualität schwankt natürlich so, aber jetzt sage ich mal so am Infopoint, am Airport und am Bahnhof, so, da sprechen die schon Englisch. Wie gesagt, weil es ist natürlich auch eine Megaturi-Stadt so, und das wissen die ja auch. Auch wenn sie Touris nicht unbedingt mögen, uns Ausländer, aber das ist noch eine andere Geschichte, aber sie tun es auf jeden Fall trotzdem. Natürlich um interessant zu bleiben für Tourismus irgendwie. So, das heißt, das Verständigen war an sich jetzt erstmal kein Problem. Und alles war relativ offensichtlich, auch was denn so Bahnlinien angeht, das hatten wir alles in der App. Die stehen auch alle nicht nur auf japanischen Schriftzeichen auf den Schildern, das ist auch alles ganz normal in Buchstaben da geschrieben, auch wenn es japanische Namen sind trotzdem. Also das kann man auch alles sich orientieren. Zudem haben die auch, das war auch sehr smart, die haben halt das ganze Schienennetz und Öffi-System ist komplett farblich markiert. Also jede Linie hat eine andere Farbe. Und du musst echt quasi oft in der App gucken, welche Farbe hat die Line, was sofort, ah, okay, hier, der Gang ist gelb, da gehe ich jetzt rein. Mhm. Weißt du, also ist alles echt für Dumme gemacht. So. Ja. Und das war halt wirklich sehr, sehr einfach, sich dann so zu orientieren. Dann so, wenn du überhaupt, so also generell mal so sprachlich, so Sachen wie, keine Ahnung, also es gibt natürlich auch Starbucks und so, wo wir mal waren, nur die sprechen auch alle Englisch. Wenn du mal so ein Bäcker warst, so, dann hast nicht immer unbedingt Englisch gehabt, dann hat es aber trotzdem gereicht, dann zeigst du halt auf das, was du haben willst, oder gehst halt direkt damit zur Kasse oder so und bezahlst halt einfach. Die zeigen dann einfach auf die Kasse und zeigen dir den Betrag mit der Hand und du musst halt bezahlen. So. Also das ging schon alles. Ich glaube, die größten Barrieren hatten wir, wenn überhaupt, dann in so Restaurants, die ohne keine englischen Karten hatten. Da ist halt so das Ding, die meisten Touris schrecken dann eher davor ab und gehen dann da nicht rein, suchen sich was, wo es Englisch gibt. Wir waren da aber eher mutig und haben uns dann gerade da reingesetzt, weil das die besseren Läden einfach sind. Eben nicht die Touri-Fallenläden, und da haben wir uns auch erstens kann Franzi ein bisschen Japanisch, die hat ja extra noch mal ein halbes Jahr vorher Japanisch gelernt, richtig mit dem Lehrer. Und sie hat halt extra auch so, es gibt halt in Japan gibt's für Essen ein eigenes Alphabet.
Oh.
Also Nahrungsmittel oder beziehungsweise Gerichte haben ein eigenes Alphabet, eine eigene Sprache, und die hatte sie auch nochmal dabei so als Liste. Das heißt, es war relativ easy, sich da irgendwie zu orientieren. Und im Zweifelsfall, so, ich meine, zum Essen kommen wir sicher auch nochmal später nochmal ausführlicher, aber kann ich auch schon sagen, in Japan gibt's nicht sonderlich viel Auswahl. So Ramen, Sushi, Ramen, Reis.
Ganz ehrlich, reicht.
Ja, ein bisschen Beef. Also tatsächlich, die Variation an Gerichten unterscheidet sich meist wirklich einfach nur so ein bisschen mit den Ingredients, also was sie dann noch dazu packen. Aber so von den Basics her essen die echt alles dasselbe meistens. Es ist ein bisschen Fisch, hier auch so Garnelen natürlich, Shrimpies und sowas, Tempura, aber meistens ist es wirklich, ja, Nudeln, Ramen, Reis mit Fleisch und so. Also das war eigentlich relativ easy, sich da immer was auszusuchen. Und ja, also so generell, wir sind gut klargekommen, gab wenige Situationen, wo wir irgendwie komplett irgendwie auf dem Schlauch standen und ja, wie gesagt, und also gerade in Tokio, wir waren dann ja noch ein bisschen draußen, mal in anderen Städten noch, das so später auch noch mehr, da wurde es zwar weniger, aber immer noch genug, um sich zu verständigen. Also wir waren jetzt auch nicht, das ist halt das Ding, wir waren ja nicht komplett auf dem Land oder so, ne? Ja. Also wir haben schon Stadturlaub gemacht, Stadttrip, ich glaube, wenn du halt natürlich dann irgendwo, also Japan ist schon ein Land mit sehr viel Ballungszentrum, das heißt, alles ballt sich auf einen dicken Haufen mit Milliarden von Menschen. Sobald du aber einen Fuß dann quasi ins Dorf nebenan setzt, ist alles tot, ne? Also so funktioniert Japan. Und ich denke mal, wenn du da mal rausfährst, richtig mal aufs Dorf irgendwie, ein bisschen ländlicher, dann denke ich, wird das schon schwieriger.
Die erzähl mir mal von euren ersten Eindrücken. Also klar, jetzt nicht, ja doch, im Prinzip schon. Nehmen wir mal jetzt die Fahrt vielleicht vom Flughafen zum Hotel oder so weg, aber generell ist es so, dass man sich erschlagen fühlt oder denkt so, wow, krass, wie eine andere Welt, oder ist man da eher unbeeindruckt von erstmal? Also jetzt unabhängig natürlich von der Freude, natürlich freut man sich auf die Reise und auf den Urlaub und dass man endlich da ist und auch diesen Flug überstanden hat, aber ist man so, dass man denkt, oh krass, wow, das ist doch ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe, oder was waren so eure ersten Eindrücke?
Naja, dann brauche ich die Fahrt halt gar nicht rausnehmen vom Flughafen weg. Also es ist halt allein schon, wenn du da irgendwie an der Bahn dann stehst so und du guckst erstmal, okay, an der U-Bahn, an der Metro, da gibt's keinen, also du kannst nicht aufs Gleis, weil eine Mauer vorm Gleis ist. Und die Mauer hat halt Schleusen, und weil die Züge halt automatisch fahren, hält dann genau, wenn der Zug einfährt, hält der Zug mit der Tür, oder eine, also alle Türen halten dann genau vor diesen Schleusen. Die Schleusen gehen auf, dann gehen die Türen der Bahn auf, und dann wird rausgetreten und alle Leute stellen sich wirklich ganz brav in so voreingezeichneten Schlangen an und gehen dann rein.
Das heißt so. Ja, in London ja teilweise auch schon bei ein, zwei Bahnlinien. Die sind auch schon auf den Trichter gekommen. Da ist es jetzt keine Mauer, aber das ist halt komplett verglast. Und da stehst du dich, da hält die Bahn halt mit ihren Türen auch genau dort, wo es markiert ist. Und dann gehst du halt auch da rein. Aber da kannst du tatsächlich auch schon nicht mehr teilweise aufs Gleis rauf, auch vernünftig. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahrzehnte warten, bis es zu uns kommt. Aber erzähl weiter.
Ja, nee, also in Japan, also das haben wir noch ganz schnell dann auch noch mal gelernt da. In Japan ist es halt einfach so, dass die Selbstmordrate extrem hoch ist. In dem Land. Es gibt irgendwie 170 Selbstmorde am Tag. Also im ganzen Land, nicht in Tokio, im ganzen Land, was trotzdem sehr viel ist, ne? Und viele stürzen sich eben vor einen Zug. Und diese Mauern, diese Barrieren verhindern halt, oder sollen verhindern, dass Leute eben leicht aufs Gleis springen können. Das ist halt im Grunde der erste und große Grund, warum die überhaupt da sind. Was schon mal relativ heftig ist, so wenn du drüber nachdenkst.
Ja, das ist natürlich auch so ein, ich glaube, selbst die Leute, die über Japan relativ wenig Wissen haben, ich glaube, das weiß mittlerweile, glaube ich, schon fast jeder, dass gerade halt durch den Stress im Bildungswesen und im Arbeitsalltag und auch dieses, man hört es ja auch oft, wie viele alleinstehende Leute es dort gibt, weil gar keine Zeit dafür ist, Familie zu gründen und so weiter, und dass dann die Suizidrate relativ hoch ist, überrascht dann nicht. Aber ja, das soll nicht unser Thema sein heute, ja.
Naja, es ist schon, also ja, das heißt, soll nicht nur ein Thema sein, das gehört schon dazu, muss man sagen, also da muss ich auch später drauf noch eingehen, weil das ist eigentlich genau das, nämlich das Ding, dass dieses, also es ist genau richtig, was du sagst, die haben halt einen extrem hohen Leistungsdruck, die leben, um zu arbeiten, das ist, die Gesellschaft schreibt das halt so vor, also lebt das halt so vor, alle leben, um zu arbeiten, der Leistungsdruck ist extrem hoch und so weiter, um sich da auch eben ein gutes Leben haben zu können oder überhaupt ein Leben haben zu können. Der Wohnungsmarkt ist total furchtbar und überhaupt. Genau, und dieses ganze Ungleichgewicht, das dadurch entsteht, führt halt zu sehr vielen Selbstmorden halt in Japan. Und das mal trotzdem, obwohl es ein unschönes Thema ist, trotzdem mal im Hinterkopf behalten, weil dazu komme ich später trotzdem dann nochmal kurz, weil das einfach trotzdem auch für unseren Eindruck insgesamt sehr wichtig ist, dieser Fakt. Aber erstmal so nochmal generell so zum Ankommen. Doch, auf jeden Fall ist es eine andere Welt. Also mal abgesehen davon natürlich, dass irgendwie erstmal alles, ich meine, wir sind Großstädte gewöhnt, ich wohne in Hamburg, du in Berlin, ich kenne auch Berlin und wir waren auch schon mal in anderen Städten, die voll sind und ne, und überhaupt. Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Ding so. Du bist halt ständig umgeben von Tausenden von Menschen. Immer. Rund um die Uhr. Es ist unfassbar, wie viele Leute da unterwegs sind, wie viele Einwohner halt dieses Land hat, wie viele Einwohner diese Stadt hat. Alles ist rappelvoll immer. Du wirst quasi nur mit so einem Strom immer mitgetrieben.
Ich wollte gesagt, ich stelle mir das Ganze vor, dass du einfach mal hochspringst und einfach die Masse dich so mitträgt und du dich gar nicht
mehr bewegen musst. Ja, teilweise wirklich so. Also wirklich in den Stoßzeiten ist das richtig krass. Die Bahnen sind halt immer ultra voll. Das kennt man ja auch aus Videos, wo dann so die Bahnangestellten die Leute so reindrücken. So. Das gibt's da, das ist so. Das ist einfach so. Das ist ultra voll. Dann alles relativ trotz. Also es ist nicht. Also es ist irgendwie hektisch, aber irgendwie auch nicht. Aber schon irgendwie ist es schon ein bisschen stressig überhaupt, sich da zu bewegen halt. Eben dadurch, dass es so voll ist und dass alles so krass automatisiert irgendwie abläuft und trotzdem aber auch alles so irgendwie on time. Ne? Es gibt so, die Züge haben keine Verspätung. Das gibt's da nicht. Das ist immer alles komplett pünktlich und alles wirkt so durchgetaktet. Das haben wir schon echt direkt gemerkt, so ab Minute 1, wenn wir da zum ersten Mal in die Bahn rein sind, so. Und so generell erstmal, dann sind wir halt in unser Quartier dann erstmal, also Richtung des Stadtteils gefahren.
In welchem Stadtteil wart ihr?
Wir waren in, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben so viele Stadtteile gesehen, die alle ungefähr gleich heißen.
Sonst denkt der eine aus, auch okay.
Nein. Unsere erste Hood hieß Ueno, genau. Ueno war unser erster Stadtteil, wo wir unser Hotel hatten am Anfang. Und ja, da sind wir erstmal quasi am ersten Tag erstmal Sachen abgestellt. Sind wir aber eh noch nicht fertig, weil wir zu früh waren. Und dann erstmal einfach mal losgetingelt und so durch die nähere Umgebung so gelaufen. Und ja, schon, also es war erstmal so, was ist als erstes aufgefallen? Zum Beispiel, es gibt an jeder Straßenecke, die leben da quasi aus Automaten. An jeder Straßenecke steht halt ein Getränkeautomat. mit Wasser, Cola, Bier, Sekt, Whisky, keine Ahnung. An jeder Straßenecke, die leben aus Automaten. Das Ganze gibt's natürlich auch noch mit Essen irgendwie, aber Getränkautomaten sind der Shit da. Und ja, die Gebäude sind in der Regel alle hoch. Also du merkst richtig so, die haben keinen Platz mehr. Also sie müssen einfach nach oben bauen. So jedes Haus, egal ob da jetzt Restaurant oder irgendwas drin ist, jedes Haus hat irgendwie 6, 7 Stockwerke, die bauen immer nur nach oben. Also du musst immer gucken, auch was ist noch drüber, weil da geht es ja noch meistens, also es gibt nicht nur ein Erdgeschoss, sondern oben drüber geht es noch weiter. So, da sind andere Läden auch noch drin. Das heißt, du musst immer dich doch verlassen, dass es nach oben weitergeht. So, das fällt dir direkt halt auf, weil alle Gebäude immer mindestens mal so 4-stöckig sind. Ja, viele Leute hatte ich schon. Ja, was zum Beispiel direkt passiert irgendwie? Wir sind einfach mal eine Runde irgendwie gedreht, haben ein bisschen gecheckt, so mal in den ersten Supermarkt rein, mal was zu trinken geholt, größte Supermarktkette da, oder zumindest die am meisten verbreitet sind, ist das Family Markt, heißt der. Den gibt's an jeder Ecke. Das ist wirklich auch so ein komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, was es häufiger gibt, Getränkautomaten oder ein Family Markt. aber gibt alles halt wirklich auch richtig geil. Ganz gehen da rein. Das erste, was ich sehe, so ich dachte so, oh geil, jetzt vielleicht ein Kaffee, so ein Instant Coffee oder sowas, ne? Weil ich noch keinen richtigen Kaffeeladen wie gesehen hatten bis dahin. Und gehe in so ein Regal, wo halt so Insta-Coffee halt aus der Flasche drin stand und greife halt die Flasche und erschreckt mich erstmal voll, weil der Automat halt warm ist.
Oh.
Das ist halt kein Kühlautomat, sondern ein Wärmeautomat, der den Kaffee den ganzen Tag da drin halt wärmt.
Okay.
Ultra smart. Ultra smart. Richtig geil, will ich auch hier haben. Richtig geil.
Oh, Umweltschutz-Hack ging direkt auf die Barrikaden.
Ja, der Hacker sagt,
ultra smart.
Japaner scheißen auf Umwelt, sag ich später auch noch was zu. Aber richtig geil, hätte ich gerne auch hier so große Instant Coffee, ist einfach mal warm, richtig geil. Und daneben die Kühltruhe auch, so richtig mega lustig. Ja, auf jeden Fall, da gibt's halt dann so alles so und ja, auf jeden Fall sind wir so ein bisschen weitergelatscht und sind erstmal schön direkt aus Versehen in so eine Arcade-Spielotheken Fußgängerzone reingelaufen, wo plötzlich 1000 Läden waren und so voll, ja, irgendwie so Shoppingläden und Klamottenläden und ja, direkt die ersten Arcade-Center dann irgendwie gesehen, das ist die Kultur, aber ist ja der auch ganz, ganz groß. Und wir so, okay, irgendwie, wir sind noch nur 3 Straßen gelaufen, wie ist das passiert? Und ja, und sind ein bisschen weitergelaufen und plötzlich standen wir wirklich so mitten in so einem riesen Straßennetz aus Fußgängerzone mit 1000 Läden und Leuten und plötzlich voll Tohuwabohu, obwohl eigentlich bei uns an der Ecke eigentlich alles relativ ruhig war. Aber wechselst halt zwei Straßen und stehst plötzlich mitten so im Highlife. Das war auf jeden Fall gut mal erstmal überfordernd, so gerade nach dem 12-Stunden Flug so, war es noch gar nicht richtig angekommen und stehst da mitten plötzlich so. Ja, im Chaos. Ja, aber trotzdem auf jeden Fall irgendwie, das du hast halt sehr viel Variation auf sehr wenig Fläche. Also so, du hast, jeder Stadtteil ist irgendwie komplett anders. Du hast halt so welche, die sind sehr traditionell. Dann hast du aber auf der anderen Seite welche, die sind halt komplett ausgeflippt eben und diese Waage zwischen Kultur und krasser Moderne, die ist in Japan extrem, also diese Waage, die pendelt wirklich immer hin und her. Das wechselt sich da halt ganz ständig ab. So, auf einer Seite ist dieses Land halt komplett auf Kultur bedacht und alles Traditionen und so. Und ganz viele Tempel gibt's hier auch. So mitten in den Städten stehen teilweise so alte Tempel. Aber daneben ist halt eine Spielothek so. Weißt? Und diese Waage aus Kultur und Moderne und Popkultur und übertrieben und so. Das ist halt sehr krass da. Und also wir wurden schon relativ schnell erschlagen davon, um deine Frage zurückzukommen. Ja. Wir sind auch zum Beispiel dann am ersten Abend dann, als wir dann wirklich mal nochmal los sind, waren dann erstmal im Hotel und danach sind wir dann abends nochmal los und sind direkt im ersten Abend noch schön, weißt du, mit Jetlag so. Und wir durften halt nicht so früh schlafen gehen, weil wir kamen halt mittags an und hatten quasi wir hatten nicht gepennt im Flugzeug, also wir hatten ein bisschen gepennt im Flugzeug, aber es war halt mittags. Aber wir sind halt am Vortag nachmittags geflogen. Also quasi gefühlt war unser Körper eingestellt auf, wir kommen an, müssen pennen. Aber damit du natürlich in den Rhythmus reinkommst, mussten wir halt versuchen, möglichst lange wach zu bleiben. Minimum mal so bis 10 Uhr oder so abends. Wir waren aber halt so um 4 eigentlich schon, können wir jetzt schon pennen gehen können. Ja. Und dann haben wir uns halt gesagt, so nee, wir müssen jetzt irgendwie wach bleiben. Und dann so, alles klar, wir fahren direkt mal irgendwie rein, Electric City, Akihabara, so, das ist so die Mega-Anime, alles laut, bunt,
ja, das 1000 ist das,
Menschen,
was
so alle hast einen Ausstadtteil. Da sind wir halt echt am ersten Abend erstmal reingekracht. Und das war halt völlig drüber. echt in der Reihen und dann ist halt schon dunkel und dann kriegst du halt auch das Japan oder das, jetzt das Tokio zu sehen, was du halt so kennst aus Bildern und so. Alles ist halt ultra knallebunt, an jeder Hauswand hängen 30 Meter hohe Werbeschilder, die blinken, überall hängt irgendwelche Figuren und Katzengesichter und hast du nicht gesehen, alles ist kawaii und süß und alles blinkt und ist laut. An jeder Straßenlaterne hängen bei denen auch Lautsprecher, wo ganze Zeit Musik oder Ansagen kommen, so alles ballert dich halt komplett zu. Und das war halt schon richtig krass so für den ersten Abend. Und überall nur Hochhäuser, die komplett leuchten und Spielhallen und hier so Glücksspielhallen und mit so hier diesen Greifmaschinen, weißt du?
Ja.
Von der Kirmes, das lieben die ja sowas. An jeder Ecke hast du so einen Laden irgendwie, dann hast du da so achtstöckige Anime-Kaufhäuser.
Sind die immer noch so auf dieses, wie ist das, heißt das Pachinko? Nee, wie ist das nochmal? Dieses, die haben noch, das war doch jahrelang so ultra beliebt. Ich weiß nicht, ob das noch als Glücksspiel zählt, aber es sind diese Automaten, die damals, die es so vor 5-6 Jahren da übermäßig gab. Ich guck mal kurz, wie das
heißt. Was macht man denn da?
Ich weiß gerade nicht, wie das richtig heißt, deswegen, aber ich finde es gleich raus, wenn du weiter erzählst.
Pachinko, glaube ich, ne? Naja, Pachinko heißt es.
Ja, ne? Aber was war das noch gleich? Aber es war auf jeden
ja,
Fall
so. Ja, das ist mit so einer Kugel. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Pachinko ist eine Mischung aus Geldspielautomat und senkrechtem Bagatellspiel, die in Japan sehr populär sind, bla bla bla. Ja, genau. Ja. Mit den kleinen Kügelchen, ja.
Mit den kleinen Kügelchen. Habe ich jetzt nicht gesehen spezifisch, aber ja, gab 1 Milliarde Spielhallen, also wird es wahrscheinlich irgendwo gegeben haben. Ja, auf jeden Fall halt, ja, die sind halt durch und in Anime-Kaufhäuser achtstöckig mit, wie auf jeder Etage irgendwie 200.000 verschiedene Figuren verkauft werden und es war halt so überfordernd. Also ich war eh schon so müde und ich habe das alles gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, weißt du, es war so ein Flash, das wirkte wie so ein Traum. So, ich habe zwar die ganzen Sachen alle gesehen, aber ich habe sie gar nicht realisiert. Ich bin einfach nur noch so durchgetrottet irgendwie. Nachdem wir dann also mal 2 Stunden rumgelatscht und echt komplett schon fertig waren. Dann sind wir direkt mal irgendwie wollten wir was essen gehen und haben dann direkt auch natürlich ganz klassisch einen Ramenladen gefunden. Bei Google Maps, der gut bewertet war. Und haben dann am ersten Abend noch gleich unseren ersten Ramen verdrückt, der sehr lecker war. Übrigens auch vielleicht mal noch apropos Sachen kaufen, also Geld, ne? Man muss natürlich wechseln. In Japan ist ja der Yen am Start. Und hat eigentlich ganz gut geklappt. So, du musst halt immer den Wechselkurs ein bisschen bedenken. Oder ja, wir hatten es halt dann auch per App irgendwie gemacht, so dass man mal schnell umrechnen kann, so wenn man was braucht. Man kann halt so sagen, so 1 Yen sind so. Ja, die hat Wechselkurs so 40 bis 60 Cent.
Ja.
Ja, also ein bisschen weniger, so, also 1000 Yen sind so 7 Euro um den Dreh. So ungefähr. Also, da kann man so ein bisschen rechnen. Und es gibt halt sehr viele verschiedene Münzen. Da musste man gucken. Münzen waren immer nicht so einfach, weil man es echt immer vergessen hat, was ist. Scheine waren halt easy, so klar. Ab 1000 geht's los. Also 1000 Yen, so halt wieder zu 7 Euro. Vielleicht mal so um 10 Euro Schein. Und drunter gab's dann halt, es gibt dann 500 Yen Münze. Das sind dann halt so 3 Euro, so 3,50 oder so, 3,40. Und dann geht's halt weiter runter. Es gibt halt, runter bis zu 1 Yen. Das ist so eine ganz kleine Münze, die fühlt sich an wie Blech und ist halt umgerechnet halt so 0,012 Euro wert. So. Also damit kannst du halt Enten füttern. So. Und davon habe ich halt auch noch irgendwie so 30, weil du wirst einfach nicht los. Weil du brauchst es gar nicht meistens so klein, weil du meistens relativ, du hast meistens immer sehr aufgerundete Preise.
Kleine Privatsprech, bring mir morgen bitte einen mit davon.
Ja, gerne. Ich hab noch ganz viele, kannst du gerne einen nehmen. Jedenfalls, du brauchst es halt nicht so oft, deswegen kommst du kaum zum Wechseln oder so und deswegen bleibt immer ziemlich viel Kleingeld übrig, aber jedenfalls, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ging es ganz gut, wir hatten ein bisschen Bargeld gewechselt, den Rest aber auch sonst mit Kreditkarte eben, ne?
Ja.
Die nehmen ja alles mit Kreditkarte, beziehungsweise auch schon alles NFC, machst alles kontaktlos mit App oder so, also die sind ja auch ganz, ganz fortschrittlich.
Kann man mit
also
PayPal bezahlen?
Also ich habe zum Beispiel einmal, also ich habe ja auf meinem Handy GPay, also unser Google Pay und das ist mit PayPal verknüpft, damit konnte ich bezahlen, ja.
Nice. Generell die Frage, wenn wir bei dem Thema sind, Japan ist ja teuer, das weiß jeder. wie teuer ist es wirklich? Also so jetzt sag mal lebensmittelmäßig, aber auch vielleicht so Sachen, die jetzt für uns auch relevant sind, wenn du da mal irgendwie einen Pulli kaufen willst oder irgendwelche, also generell Shopping und Geld, das Thema mal.
Also für mich als Hamburger haben mich die Preise jetzt nicht geschockt. Es sind schon Großstadtpreise wie bei uns auch. Also es war jetzt nicht übertrieben teuer. Also ist schon vergleichbar mit Hamburg-Berlin so. Es gibt ja auch, also gerade in Tokio hast du ja auch fast nur die westlichen Läden, ne? Du hast die alle 3 Meter hast du ein Zara und so. Also die Läden haben die dir alle auch. Es gibt, du musst schon, das war auch so ein bisschen das Ding. Du musst schon suchen, wenn du auch wirklich was richtig krass Japanisches willst. Ja. Da musst du suchen. Du hast vorwiegend schon die westlichen mittlerweile überall, die ganzen westlichen Kaufhäuser oder Shops. Ansonsten, ja, also so Essen, wie gesagt, relativ normal. Kriegst so einen dicken Top, so einen Pottrahmen, der dich ja auch wirklich richtig krass satt macht für locker mal einen halben Tag. Den kriegst du so für 8 Euro.
Ja, das geht. Das ist im Rahmen.
Ist im Rahmen. Ah, genau. Das geht. Sushi ist relativ teuer. Sushi gilt in Japan als Feinkost quasi.
Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber als du mir das
aus dem
Urlaub geschrieben hast, war ich sehr verwundert. Ja. Und aber ich habe dann aber auch die Vorstellung davon, dass es qualitativ einfach dann aber auch um 1000 Längen besser ist als das, was man hier kriegt.
Jein, also was heißt qualitativ? Es gibt in Deutschland auch qualitativ gutes Sushi. Sushi ist in Japan einfach was anderes. Wenn du einmal in Japan Sushi gegessen hast und sonst halt das Deutsche oder was hier das Westliche gewohnt bist, weißt du halt auch warum. Unser Sushi, was wir hier bei uns kennen, selbst wenn es wirklich auch von dem Japaner gemacht ist, das ist einfach verwestlicht. Das hat in seiner Art und Weise Zubereitung und des Geschmacks, hat man da schon sehr sich angepasst an unsere westlichen Gaumen, sag ich mal. Ne? Also muss es ja hier verkaufen können, deswegen muss es ja schon irgendwie den westlichen Gaumen munden und wir sind ja dort auch sehr speziell auch, was wir hier so uns reinschieben. Sushi in Japan ist halt, du hast erstens natürlich überhaupt nicht so eine Auswahl wie hier, weil Sushi ist da ganz klassisch. Du hast so 3-4 verschiedene Sushi-Sorten, also verschiedene Arten. Du hast Maki, du hast Nigiri, du hast was mit Krebsfleisch irgendwie noch oder einem Hummer irgendwie dran und das war's. Also du hast hier keinen, wie es bei uns halt gibt, mit Sesam außendrum und hast du nicht gesehen und California Rolls und so eine Scheiße. Also ich mag das so, ich esse das gerne hier, aber das gibt's da nicht. Ne? Die haben keine Spielerei. Bei denen ist es halt Reis und Fisch. Ende. So, das schmeckt halt auch wie Fisch. Das schmeckt halt einfach wie roher Fisch. Das ist halt da ganz klassisch, natürlich zubereitet. Das schmeckt halt schon, also das hat einfach diesen westlichen Gaumenfaktor nicht so, wenn man so sagen kann. So. Es schmeckt einfach anders. Und das war auch okay, es hat auch gut geschmeckt. So, hatte ich leider eine kleine Panne beim Sushi, wo ich mich fast übergeben hätte mehrfach.
Oh. Tell me more.
Tell me more. Und zwar lag es nicht am Fisch oder sonst irgendwas, was schlecht war. Nee, alles gut. Es lag daran, dass ich mich quasi verguckt habe oder beziehungsweise ich wusste nicht, was abgeht. Und zwar, wir waren Sushi essen in so einem Laden mit so einem Förderband. Ne? Kennt man ja, ja, wenn das Sushi so rumfährt und sich das einfach wegnimmt. Und dann kamen irgendwann hier so kleine Makis und ich dachte, so geil, runtergenommen und meinem Stäbchen so eins hochgenommen und dann zog das unten drunter so Fäden. Und ich so, hä, ist das denn? Ist das Käse oder was? So, irgendwie war ich schon ganz verwundert. Und ich so, naja, ne, in den Mund reingehämmert, dreimal gekaut und wirklich so, mir ist so, alles in mir ist so stehen geblieben.
Oh.
Und ich schon so, und Franzi guckt mich auch schon sofort und legt es an, so, was ist denn los? Ich so,
oh.
Und hab's dann irgendwie runtergewirkt und wirklich, ich musste so 3 Minuten mich kurz, 3 Sekunden mich so festhalten, weil ich dachte, ich fange gleich an zu kotzen. Und irgendwie, ich so, Alter, das war mega ekelhaft so. Und hab das so richtig so, also versucht leise, ne, ja, nicht jeder mitkriegt, aber ich so, Alter, war das widerlich. Und Franz hier schon so, hä, was denn? Ich so, ja, das ist mega ekelhaft, was immer das auch ist. Und sie so, ach, stell dich nicht so an. und sie so, ich probier das jetzt einfach auch mal und probier dann auch eins und machst das gleiche Gesicht wie ich. So. Und naja, auf jeden Fall, nachdem wir uns beide fast bekotzt hätten, haben wir dann mal geforscht, beziehungsweise sie hat dann auf Japanisch, weil den Satz kannte sie, witzigerweise, das hat sie mal gelernt, genau diesen Satz, weil es anscheinend in Japan wichtig ist, den zu kennen. Jetzt wissen wir auch warum.
Was ist das eigentlich?
Sie hat dann die Bedienung gefragt, ob da in dem Sushi, ob da Natto drin ist. Und die nickten dann nur belustigt. Und jetzt Frage an dich, Chris, kennst du Natto?
Nein, ich habe die ganze Zeit, seitdem du angefangen hast zu reden, denke ich nur an Oktopusarme und kann da nichts anderes mehr denken, aber das wird's nicht gewesen sein. Natto, was Anus, ja, vielleicht. Was, echt? Achso.
Nein.
Okay, nee, klär mich gleich auf, bevor wir hier die Zuhörer langweilen mit einer Fragerunde. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also ich hatte quasi eine Natto-Erfahrung.
Ja.
Und zwar Natto ist eine Paste bestehend aus vergorenen Bohnen.
Mm.
Das sind also Bohnen, die sie schimmeln lassen,
Scheiße. Schlecht
werden, dann trocknen und dann essen.
Das klingt schon wie getrockneter Pups so ein bisschen, ja.
Genau, und Franzi wusste, also kannte das vom Namen her so, aber die wusste halt nicht, wie das aussieht oder so. Und deswegen war sie dann halt auch unvorbereitet. Und es wird halt verglichen so ein bisschen, das ist auch relativ berühmt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, die Isländer haben auch sowas, die machen das Ganze mit einem Hai. Es gibt in Island einen Gammelhai.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Die lassen sie abhängen, schimmeln und dann essen die den auch eben, weil das dann eine ganz besondere Note irgendwie.
Oder die Franzosen, die machen das übrigens mit Käse so.
Ja, es gibt, glaube ich, relativ viel bei so. Also, ist so, ja, warum auch immer man sowas als Delikatesse macht.
Alle meine Gags gehen heute ins Leere. Schimmelkäse.
Ach so, obvious. Ja, oh, sorry. Nee, wow. Ich war gerade auf Serious Business eingestellt, sorry. jedenfalls ist es halt in Japan eine Delikatesse. Und ich habe was gekotzt. Also für mich ist es keine Delikatesse. Und jedenfalls haben wir dann gelernt, was Natto ist. Wir haben Natto probiert. Unsere beiden Mitreisenden haben übrigens Natto nicht probiert, nachdem wir uns fast bebrochen hätten.
Hätte ich auch nicht.
Und wollten dann die Experience nicht mehr machen. Ich habe sie jetzt gemacht und kann sagen, nie wieder.
Ich würde für den 20 für bezahlen, um das im Video davon zu sehen, von diesen 3 Sekunden, in denen du das im Mund hattest.
Ich auch. Ich auch. Ich würde auch dafür 20 Euro zahlen, um mich selber zu sehen. Leider gab es keinerlei Kameras im Raum. Jedenfalls Natto sollte man mit Vorsicht genießen. Vor allem, also ich glaube, das größte Problem war vor allem, dass es unvorbereitet war, weil ich einfach dachte, es wäre was anderes. Und das hat mich dann eiskalt getroffen natürlich. Naja. Sonst wollen wir es dran preisen
Geld,
und so,
ja.
Ne? Genau, Geld. Also Sushi war relativ teuer dann, so ein Sushi-Abend, wenn man sich da ganz gut satt gegessen hat, kam dann schon so 30, 40 Euro pro Person. Also das war schon relativ teuer. Ansonsten, ja, über Transportation habe ich schon gesprochen. Also wir hatten ja eh so in diesem Pass so normale Tickets, wenn du dann so Bahn fährst, schwankt auch, je nachdem, wie weit du fahren willst, irgendwas zwischen 3 und 6 Euro pro Fahrt. War auch okay, so ist auch Großstadtpreis. Klamotten wolltest du wissen noch, oder beziehungsweise.
Warte mal kurz, wenn du gerade sagst mit Transport, wie ist denn das so? Das kenne ich ja auch aus Filmen mehr oder weniger. Seid ihr mal Taxi gefahren zufällig?
Ja, zweimal.
Wie ist denn da so also jetzt nur kurz und bündig, ist es komplettes Stop and Go, komplett Megastau oder geht das relativ flüssig?
Also wir sind zweimal Taxi gefahren. Einmal waren wir am Tokyo Tower und wollten dann abends zurück und hatten, das war irgendwie am Arsch der Welt und wir hatten keinen Bock mehr, mit den Bahnen zurückzupimmeln. Und haben uns einmal ein Taxi zum Hotel genommen. Das ging, das war so abends so vielleicht, wie spät war es denn? 17 Uhr vielleicht? Das ging eigentlich relativ gut, es ging ganz normal durch so, war zwar viel los, aber jetzt kein Stau. Und einmal sind wir dann, als wir einmal das Hotel gewechselt haben, um quasi zum Hauptbahnhof zu fahren, weil wir unser ganzes Gepäck halt mitnehmen mussten und wir keinen Bock hatten, damit 4, 6 Koffern durch die Bahn zu rammeln, da haben wir ein Taxi genommen und das ging eigentlich genauso. Nee, also wir hatten da keine großen Probleme.
Okay. Wo hatte ich dich jetzt unterbrochen?
Immer noch Geld.
Ja.
Aber kann ich auch direkt noch, also auch Taxi fahren, Preise so, auch wie bei uns. Also wir haben für eine 10, 15 Minuten Fahrt irgendwie 28 Euro bezahlt. Also,
ja gut, das klingt nach deutschem Tarif, ne?
Ja, das war auch relativ Standard. Ansonsten so Shopping, wie gesagt, also vielleicht nochmal eins unter Shopping angesetzt und wie gesagt eben so normale Einkaufsmärkte halt sowas. Sag ich ja relativ normal, keine Ahnung, eine Dose Bier, 2 Euro. Dann haben die ja so so ganz verschiedene Snacks so im Regal, meistens, also die haben zum Beispiel im Kühlregal, haben die so Instant-Reis-Snacks, wo dann irgendwie so Thunfisch, also so Reisbälle mit Thunfisch drin zum Beispiel, die kosten irgendwie 1,40 oder so. Oder irgendwelche eingepackten Backwaren, so für so 1,80, 2,20. Also es geht eigentlich alles ganz gut, so im normalen Bedarf, so was du brauchst. Große Flasche Wasser, 1 Euro, so, also alles gut.
Ja.
Ja, dann halt so richtig Shopping natürlich, wie gesagt, klar, wenn du, es kommt halt auch drauf an, so was und wo, ne? Also die westlichen Marken, so, die, das ist auch alles natürlich so teuer wie bei uns. Wenn du ein Pullover bei Zara kaufst, kostet ja ein Hunni. Also generell kann man mal sagen, zum Shopping kann ich vielleicht direkt mal ein bisschen ausholen, weil das ist auch schon sehr, irgendwie sehr seltsam bemerkenswert da drüben. Die Japaner shoppen auf jeden Fall richtig gern. Also richtig gern. Da sind in jedem District, das irgendwie ein bisschen größer ist, hast du auf jeden Fall richtig viele Shoppingmöglichkeiten. Zum Beispiel jetzt, wenn du irgendwie in Shibuya, Shibuya ist ja dieses ganz bestimmte Stadtteil, da ist diese Shibuya Crossing, ne, das ist diese Kreuzung, wo am Tag irgendwie ein paar hunderttausend Menschen drüber gehen. Kennst du die?
Ja, das ist die Lost in Translation Hauptkreuzung.
Genau. Also das ist ja einer der bekanntesten Plätze Japans.
Ja, also das ist ja auch so ein Motiv, also das kennt wirklich jeder.
Das kennt man, ne? Genau. Ja. Also da so und direkt quasi, das ist direkt auch gegenüber da, wo diese Hachiko-Statue steht, ne? Der Hund und so. Kennst du ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Genau, direkt an dieser Crossing, wenn du da über die Straße gehst und links dann irgendwie die Straße hoch, siehst du direkt schon vom Hauptbahnhof aus, da ist halt ein neunstöckiges Hochhaus. Das heißt 109 und das ist halt ein komplettes Frauenkaufhaus.
Oh, okay.
Also da gibt's halt auf 9 Etagen, in jeder Etage irgendwie so 20 Läden, die halt Kram für Frauen verkaufen. So. Und solche Läden gibt's halt da an jeder Ecke und in jedem Stadtteil. Und also jetzt nicht nur, also das ist schon sehr speziell jetzt, aber ich meine generell solche Einkaufsmonster, sag ich mal, ja. Also die haben halt wirklich Dutzende riesige Einkaufszentren und Meilen und alles und überhaupt. Also die shoppen richtig gerne in Japan. Das heißt auf jeden Fall, es gibt wahrscheinlich auch einen riesen Gap da, glaube ich, zwischen Reich und Arm. Also es gibt halt
Aber gibt's auch halt, einen Gap?
Ja, das gab's, haben wir auch gesehen. Den habe ich verstanden. nee, aber es gibt auf jeden Fall eine hohe Bevölkerungsdichte, die auf jeden Fall sehr gutes Geld verdient. So, das hat man halt direkt gesehen.
Ja.
Wenn du da durch die Einkaufsdinger rennst, wo halt wirklich so Adidas Store und alles aneinander klebt und die sind rappelvoll, die Leute kaufen da alles weg, so, also da gibt's auf jeden Fall Leute, die gutes Geld verdienen. Übrigens auch, weil das wurde ich auch dann danach mal gefragt, weil ich mir halt in Japan auch so ein, zwei Sachen gekauft habe, so Markensachen. Zum Beispiel irgendwie von Adidas habe ich mir ein paar Japan-exklusive Sneaker halt gekauft, die es mir da gab. Da kam man direkt so, ja, ist bestimmt fake. Nein, in Japan ist nichts fake.
Nee, das hätte Japan, ich jetzt auch, wie kann man denn
Japan
da
auf? Also, Japan ist nicht China.
Nee. So.
Japan ist alles real. Weil die legen da, das merkst du halt, die legen ganz großen Wert drauf, weil Japaner sind alle, oder also ne, mit alle meine ich so das Bild, wenn du durch die Straßen guckst, das sage ich mit alle, ne? Japaner sind in der Regel, wenn du dich so umschaust, wenn du in der Bahn stehst und du guckst die Leute an, die Japaner sind alle immer sehr gut gekleidet.
War das schwierig richtig für dich?
Was? Wow. Ja, du, kann ich jeder im Lumpensack rumsitzen. Du Penner. Also Japaner sind wirklich immer sehr, sehr gut gedresst. Die Männer eigentlich immer, also natürlich jetzt nicht irgendwie die jungen Boys, die haben entweder Schuluniformen an oder irgendwelche Markenklamotten, aber die Männer so ab 30 aufwärts, alle Anzug, wirklich alle. Die Frauen halt irgendwie auch irgendwie Blusen, Röcke, hast nicht gesehen, Kleider, Kostümchen. Auf jeden Fall alle immer sehr, sehr gut gekleidet. Also das ist, ja.
Da wird mich direkt im Zusammenhang interessieren, du erzählst ja gleich später noch, wenn ihr dann in der zweiten Woche aus Tokio raus wart, aber gleich dann, wenn wir bei dem Thema schon sind, kannst du ja dann kurz den Unterschied erklären. Also ich kenn's ja zum Beispiel, in London hast du das ja auch, wenn du da in London tags oder abends bist, die Männer sehen alle fantastisch aus, die Frauen auch, die tragen immer alle Smoking on top und Kleidchen und allem drum und dran, aber wenn du dann halt rausfährst aus London, ist es halt komplettes Kontrastprogramm, das ist halt die Jogger-Fraktion quasi unterwegs. Ist es in Japan auch so? Also wenn so ein bisschen ins Ländlichere oder zumindest Osaka und so, oder ist es?
Nee, war genauso.
Ist genauso, ja.
Also Osaka ist einfach vom Gesamtbild nochmal ein bisschen was anderes als Tokio, das erzähle ich dann gleich noch mehr. Ja. Es war vom Look and Feel ist es einfach eine andere Stadt nochmal, aber so generell, wenn du da über Tage der Bahn stehst, hast du genau das gleiche Bild. Also Japaner sind einfach allgemein sehr darauf bedacht, wie sie wirken und wie sie aussehen und dass sie halt einfach sich vernünftig kleiden, repräsentieren, so. Das ist, glaube ich, denen sehr wichtig. So, das merkst du einfach. Und, und dementsprechend war es halt da, wenn du natürlich auch shoppen gehst, halt, wie gesagt, alles immer rappelvoll und, ja. wie gesagt, das ist alles halt original. Also die Sachen kosten dann auch da entsprechend. Also, ne, wenn da halt irgendwo einen guten Pulli, gute Jacke kaufst, zahlst du halt deine 100, 200 Euro irgendwie. Ne? Wenn du irgendwelche Schuhe kaufst, irgendwelche Sneaker, irgendwelche irgendwas Markenmäßiges, bezahlst du deine 130, 40, 50 Euro so. Also das kostet alles schon gut Asche da, ja. Ja. Und halt, ja, und der größte Flash, den wir quasi wirklich hatten, das ist zwar sehr spezifisch, aber es ist da halt extrem aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du, wie bewandert du in dem Umfeld jetzt bist. Natürlich auch unsere Hörer, weiß ich jetzt auch nicht, deswegen werde ich es eh erklären, aber erstmal Frage an dich, Chris. Wie bewandert bist du denn so im Streetwear-Gebiet?
Oh, bin jetzt völlig überfordert gerade, weil ich wirklich damit ganz sicher damit gerechnet habe, dass du mich jetzt nach Anime befragst und ich habe schon mir zurechtgelegt, dass ich doch total weiß, dass die Japaner für Anime in Japan noch deutlich mehr Geld bezahlen, als wir ohnehin schon dafür bezahlen, aber mit Streetwear, also da hast du mich jetzt so völlig auf den falschen Fuß, aber ich kenne mich natürlich auch mit gewissen Marken und so weiter aus, ja.
Ja, Anime kommen wir auch nochmal zu, aber jetzt gerade in Bezug auf Shopping muss ich das jetzt erstmal da droppen. Also in Japan gibt es eine extrem große Streetwear-Hipster-Szene. Mhm. Und die eine der bekanntesten und auch teuersten und erfolgreichsten und, sag ich mal, wertvollsten Marken so in dem Bereich der Welt ist ja Supreme.
Ja.
Und Supreme, wer es nicht kennt, ist eine Skatermarke aus den USA, 94 gegründet, war eigentlich halt wirklich so eine Skater-Geschichte für Skater, hat sich mega hochgepusht über die letzten 10 Jahre, weil es plötzlich angefangen, irgendwann gab es halt so einen Break, da haben es plötzlich irgendwelche Stars angefangen zu tragen, ich glaube Justin Bieber und so, und, genau. Und plötzlich hatten das ganz große Stars an, und wenn natürlich so ein Star wie ein Bieber oder so, oder Kanye West sowas trägt, dann kaufen das natürlich ihre Milliarden-Fans alle nach, und dann wird es plötzlich halt riesen big und ist jetzt mega, mega am Start und ist aber eben auch super krass teuer, weil das quasi eine High-Fashion-Brand ist, aber eben für Hänger so. Das heißt, da gibt es einfach weiße T-Shirts, da steht man kennt das Logo wahrscheinlich, dass wenn man da jetzt nicht bewandert ist, ist so ein rotes Rechteck, da steht einfach mit weiß Supreme drin. Und dann gibt es einfach in diesen ganzen Verkaufsbezirken, in diesen ganzen Shoppingbezirken, gibt es in jedem Bezirk 1 bis 2 Supreme Stores, so richtige komplette Stores, nur Supreme. Und so 1, 2 Tochter, also Partner-Brands, die noch haben. Und das ist halt alles sehr, im Grunde sehr minimalistisch. Und da gibt's halt dann so Shirts in weiß, das Supreme-Logo drauf, kostet 200 Euro. So, das ist halt so.
Und ist wahrscheinlich der billigste Gegenstand in dem Laden.
Genau, ist der billigste Gegenstand. Irgendwie ein Reisekoffer von Supreme kostet 550.000 Yen, also irgendwie 4.500 Euro oder so. Genau, also das ist halt Supreme. Die sind halt einfach, die haben irgendwie einen Marktwert von 4 Milliarden oder sowas. Also unfassbar, unfassbar große Nummer halt. Und ja, jedenfalls in Deutschland ist es halt so. In Deutschland ist es auch nicht unbekannt. Leute würden es hier, glaube ich, auch mehr tragen, aber in Deutschland kriegst du den Kram halt nicht. Weil es gibt halt dann nur so Streetwear-Szeneläden. Wenn dann halt irgendwie eine neue Kollektion von Supreme rauskommt, die droppen jeden Donnerstag bringen die irgendwie ein paar neue Items auf den Markt. Und in Deutschland versuchen halt diese ganzen Szeneläden dann mal so ein Item, so zwei, dann kriegen die halt irgendwie vielleicht mal 3 Shirts, wenn sie Glück haben. Und irgendwelche krassen Nerds, die es halt mitbekommen oder wissen, können die dann vorbestellen und können die halt kaufen fürs Geld und dann war es aber auch, mehr kriegst du halt irgendwie nicht. Und alle versuchen es halt zu importieren oder auch über einen Resellermarkt eben zu kriegen. So. Und in Japan, wie gesagt, gibt's da einfach in jeder Straßenecke einfach Stores für, wo das Zeug halt massenweise einfach hängt. Und zum Beispiel, was auch Supreme ja auch vertreibt, beziehungsweise über Adidas, eine Kooperation mit Kanye West hat ja eigene Schuhe. Die Yeezys, ne?
Das ist ja
vielleicht im Namen. In Deutschland kriegst du vielleicht so ein paar Yeezys irgendwo in so einem Sneaker-Store, die dann irgendwo hinter einem Tresor stehen irgendwo so und ja. Und so ein paar Yeezys kostet halt, ein paar Yeezys kostet so im Schnitt 1.000 Euro. Also 1.000 Euro für ein paar Schuhe. In Japan, in diesen Stores, stehen an der Wand einfach Kartons, 300 Paar Yeezys. Kannst du halt einfach kaufen, so wie viel du willst. Super krass. So, und wir waren halt dann so in so einem Supreme-Laden mal drin, so just for fun. Und dachte dann so, Alter, das kauft doch irgendwie keiner. Und hier mein Bekannter, mein Kumpel, mit dem wir da waren, also wir haben die Mädels shoppen geschickt, irgendwie im Einkaufscenter, wir waren dann irgendwie im Streetwear-Laden so. Auf jeden Fall, wir standen da so uns umgeguckt und mein Kumpel steht so vor den Yeezys und denkt so, Alter, 1000 Euro, ey. Und dann kommt halt ungelogen, kommt ein Typ in den Laden und irgendwie Supreme Cap, Supreme Jacke, Supreme Rucksack, Supreme Brille, so, alles so komplett eingekleidet, hat allein, also sein Oberkörper allein hat irgendwie wahrscheinlich 1000 Euro gekostet oder mehr. Und mein Kumpel guckt so an ihm runter und er trägt halt einfach genau die Yeezys, die er gerade in der Hand hat. Aber es war halt draußen in Starkströmen am Regnen. Der ist halt einfach mit einem 1000-Euro-Schuh einfach so don't give a fuck komplett nass durch den Regen gelatscht, voll siffig alles so. Kommt da halt rein, kauft sich noch ein paar. Und wir standen da so, Alter, was ist denn hier los? So, und wir dachten halt echt erst so, ja, okay, wir sind anscheinend hier wirklich einfach in der Straße gelandet, wo jetzt irgendwie super krass so ja. Die Supreme Kids sind so. Am Arsch. Das ist es dann, nachdem wir in dem Laden waren, ist es das halt wirklich aufgefallen, den ganzen Urlaub lang. Du siehst an jeder Straßenecke irgendwen mit Supreme. Die Leute kaufen das da. Das wird da ganz normal gekauft. Wie bei uns halt ein S-Oliver-Pullover oder so. Das wird da einfach getragen.
Die Frage ist natürlich, wie natürlich das Einkommen ist, ne? Also du hast ja schon gesagt, dass die Leute sind dort.
Das waren teilweise aber eben super junge Leute, das waren so 19, 20-Jährige.
Ja, aber das ist halt die Frage, was jetzt der Durchschnitt verdient. Klar, du hast schon gesagt, es sind dort auch, man sieht sofort, dass es dort viele Leute gibt, die sehr viel Geld verdienen. Aber die Frage ist halt auch, was verdienen selbst die nicht so viel verdienen, weißt du? Hm. Das ist natürlich die Frage, was da müsste man mal nochmal, das finden wir auch nochmal raus, das können wir beim nächsten Mal nochmal, machen wir eh nicht, aber ich stelle es mal in Aussicht.
aber es war halt wirklich, es hat mich halt krass geflasht, so, ne, weil irgendwie sie tragen es halt so ganz natürlich, trotzdem ist es natürlich trotzdem auch so ein Statusobjekt. Aber es ist halt so flashig, weil du es einfach überall da kriegst. Und bei uns ist es halt so, oh mein Gott, da hat einer Supreme, so, mein Gott, wo hat denn das her? Und da ist es so, ja, okay, da dann erkennst du halt der nächste Store, so, weißt du? Also, das ist halt so ganz natürlich da jetzt. Und das ist halt nicht nur mit denen, mit Supreme, so, das gibt's auch ganz viel anderes. Es gibt zum Beispiel auch eine Japan-eigene Brand, die ist relativ ähnlich, die heißt der The Bathing Ape, also der badende Affe. Das ist eine ganz Japan-exklusive Brand, die halt ähnlich groß geworden ist wie Supreme, so. Auch mit eigenen Stores und so. Und das wird halt auch da. Überall tragen Leute das und so. Also es ist ganz natürlich so. Die haben zum Beispiel irgendwie so eine Louis Vuitton-Koop. Da kostet halt ein Shirt 10.000 Euro oder so. Und dann kaufen die das halt einfach so. Da denke ich mir so, was ist denn los? Also so zum Bezug, so Geld, Fashion, kaufen, so. Also du merkst richtig so, die stehen halt drauf, viel Geld auszugeben für Scheiß, den sie auch repräsentieren können. So, ne? Also du merkst schon, die machen sich da schon viel draus, so aus Value und Ansehen. Ja, das mal so zum Shopping so. Ja.
Habt ihr euch im Vorfeld einen Plan gemacht, also so zu so grob? Klar, das habt ihr ohnehin, das mit Sicherheit, das und das wollen wir sehen und machen. Aber hattet ihr schon so einen Tagesplan vorgefertigt oder wart ihr eher spontan unterwegs?
Wir hatten schon, sag ich mal, einen Plan. Beziehungsweise wir hatten einfach so eine Checkliste quasi, was wir wirklich alles sehen wollen und machen wollen. Wir haben es aber halt jetzt nicht in Tage schon vorab eingeteilt. Also wir haben einfach spontan immer abends oder also am Vorabend für den nächsten Tag oder zumindest oder morgens, je nachdem, einfach spontan gesagt, so, ja, heute passt das gut, machen das jetzt. Also wir haben schon vorgelegt, so, wo gibt's welche Tempel, ne, wo gibt's das und das, wo gibt's die Sightseeing-Geschichten. Das haben wir uns alles schon vorbereitet über die Wochen.
Also mit Tempel meinst du jetzt so echte Tempel und nicht den Supreme Store?
Genau, wo sind die ganzen Supreme Stores? Nein, also wo sind die richtigen, echten, die Tempelanlagen und so, und haben das alles halt vorbereitet und haben das dann quasi spontan immer angegangen, weil du wusstest halt auch nie, wie das Wetter wird, ne? Also wir waren jetzt, ja, wie gesagt.
Wäre jetzt tatsächlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Anfang bis Mitte November da, dass wir wussten auch vorher schon, dass das die beste Reisezeit für Städtetrips da ist. Mhm. Weil eine Freundin von uns war zum Beispiel mal irgendwie Ende April, Anfang Mai da waren es halt 44 Grad im Schatten. Boah. bei der Luftfeuchtigkeit von 120% und da kannst du halt nicht mehr atmen. Das heißt, du kannst keinen Städtetrip machen so richtig, weil du rennst einfach die ganze Zeit nur von der einen Klimaanlage in einem Laden in den nächsten, weil du es einfach nicht aushältst. So. Und das wollten wir halt auf keinen Fall. Deswegen haben wir direkt geguckt, so, wann ist die beste Zeit, und November ist die beste Zeit, weil wir hatten im Durchschnitt so 18 bis 20 Grad.
Ja, super.
Gefühlt 22 ist es dann. Allerdings war es da, also dafür auch ab und zu mal geregnet. So, das ist halt, also im Sommer regnet es halt gar nicht. Jetzt so ab im November regnet es halt auch mal. Deswegen sage ich halt gerade, deswegen haben wir es relativ spontan gemacht, weil wir einfach mal ein bisschen das Wetter abwarten mussten. Ne? Also wir hatten so ein, zwei Tage, wo es richtig krass geschüttet hat. Da wäre es halt Quatsch gewesen, natürlich dann irgendwie zum Tempel irgendwo zu fahren und zu laufen und so irgendwie. Und dann haben wir da halt irgendwie was gemacht, wo man drin ist, zum Beispiel irgendwie, wir waren auf dem Skytree, das ist der höchste Turm in Japan, 600 noch was Meter. Und dann waren wir halt dann auf dem Skytree den halben Tag, weil es halt eh geregnet hat so, und wenn wir halt wussten, es wird halt super bombig, kein Regen, dann sind wir halt dann eben die Tempelanlagen abgegangen und wo man halt viel draußen war einfach, ja.
Wir müssen ja nicht jeden einzelnen Tag durchprotokollieren, aber erzähl mal so von der ersten Woche von Tokio so die Highlights, also was ihr euch an Sehenswürdigkeiten oder besonderen Momenten oder Geschehnissen, was da dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo man vielleicht dann auch sagen kann für diejenigen, die das auch planen, das ist ein Must-See oder ein Must-Do.
Ein Must-Tourism. Highlights, auf jeden Fall, wie gesagt, Akihabara, die erste Nacht halt, ne, diese Electric City, das ist halt gerade, wenn man eben einfach mal wirklich, Tokio, wie man es aus den Bildern kennt, alles ist halt ultra bunt und flackert und Lichter und Anime-Werbung und alles süß und kawaii, so, dann, das muss man halt mal gesehen haben. So, ne, es erschlägt einen echt total, aber es ist halt echt faszinierend, so, also das ist auf jeden Fall, das war richtig krass. Dann, wie gesagt, Shibuya, natürlich Shibuya Crossing, Hachiko-Statue, diese ganze Einkaufsmeilen mit Disney-Stores und hast du nicht gesehen, aber auch da eben gerade, also sowieso, das kann man generell aber sagen, Japan ist im Dunkeln am schönsten.
Ist das so, ja?
Ja, tagsüber ist es schon alles sehr so, also ist halt alles aus, ne? Also dann.
Direkt die Zwischenfrage, falls mir gerade einfällt. Sauber, ich kann mir auch vorstellen, sauber ist es da trotzdem komplett straight, oder?
Lass mich darauf gleich zurückkommen, ja. Weil Müll ist eins meiner größten Themen heute.
Ah, okay.
Nochmal zurück halt quasi, wie gesagt, also Japan ist im Dunkeln am besten. Weil dann ist halt wirklich, dann sieht die Stadt so aus, wie man sie fühlen will, so. Dann ist halt alles ist halt schön beleuchtet und alles wirkt so voll krass intensiv so auf einen. Tags ist auch schön, aber ist halt trotzdem, ist halt Hochhäuser, so, ne? Und da ist halt mal eine Leinwand mit einer Laufschrift an, aber abends ist es halt wirklich alles, da leuchtet halt die ganze Stadt so. Und deswegen, also Japan ist abends immer am schönsten. Aber wie gesagt, aber Shibuya auf jeden Fall natürlich, dann Shinjuku war richtig geil, das ist so ein bisschen die Sternschanze von Japan, von Tokio, wer Hamburg kennt, das ist so die Studenten-Biertrinkmeile. Shinjuku fühlt sich ein bisschen an wie die Sternschanze, es fühlt sich ein bisschen shadiger an, weißt du? Ja. Also da stehen auch mal so ein paar verrückte Typen an der Ecke und gucken grimmig so. Das hast du sonst eher nicht. Also ein bisschen shadiger, du hast so ein bisschen, bei den Läden weißt du nicht immer ganz, wird da drin Waffen gedealt oder nicht so. Also es ist alles ein bisschen, also du kannst da trotzdem safe durchgehen, ist trotzdem eine Touri-Meile so, aber so ein bisschen Reeperbahn-mäßig vielleicht.
Also quasi so das, man ist komplett safe, gut ist man ja, wer die Kriminalitätsraten aus Japan kennt, weiß, dass man ja sowieso
da ist. Komplett, du fühlst dich überall safe, du fühlst dich nirgendwo bedroht.
Aber wenn du dich mal so ein bisschen, also wenn du dich in Gefahr, in der Sicherheit fühlen willst, dann scheinbar.
Genau, also das ist halt einfach so ein bisschen shady.
Ja.
Ein bisschen verrucht fühlt sich das da so an. Obwohl es nicht so ist, aber es fühlt sich so an. So, das war ganz nett. Außerdem ist da auch dieses riesengroße, ich weiß nicht, wie das heißt, da ist ein riesengroßes Kino, wo auch der Godzilla drauf ist. Also da über das Kino rüber lugt so ein riesengroßer Godzilla-Kopf, der auch Rauch produziert und schreit und so. Das war sehr, sehr cool. Da waren wir übrigens auch in einem Katzencafé, das war ganz niedlich.
Ja, ist natürlich jetzt, hast du deine Insta-Story gespeichert, dass die Leute, die Zuhörer, sich das vielleicht nachträglich nochmal angucken können? Ja, ne?
Was meinst du?
Deine Japan-Insta-Stories, sind die noch aufrufbar für die Zuhörer?
Ich glaube, die Stories nicht, ne.
Ah, schade. Aber Fotos gibt's ja trotzdem genug, also falls ihr da die Impression zu haben wollt.
Ja, auf Instagram.
Genau.
Ja, aber Katzencafé war sehr niedlich. Die waren schon sehr, sehr cute. Wir haben ja unsere Katzen sehr vermisst, deswegen mussten wir mal ins Katzencafé. Wir waren allerdings auch im Ottercafé, das war nicht so geil.
Bitte was?
Wir waren im Ottercafé. Da gab's Otter, Igel, Chinchillas und Hasen.
Freilaufend?
Nee, in Käfigen.
Ach so.
Und das war auch gleichzeitig das Problem.
Ja.
Das war, wir waren erst so voll hyped, so geil, Otter, mal Otter anfassen oder so. Und ja, so nach der halben Stunde da drin oder Stunde, was es war, waren wir alle so, können wir bitte gehen? Das war sehr unangenehm.
Das glaube ich irgendwie. Das klingt auch schon sehr merkwürdig.
Das war nicht schön. Das war einfach nicht schön. Weißt du, Katzen sind Haustiere.
Ja.
Katzen sind entspannt. Wenn sie keinen Bock haben, gehen sie halt. Die laufen da alle frei rum auf so zweistöckigen Etagen, haben 1000 Höhlen. Wenn die keinen Bock haben, gehen die halt. Und die werden gut behandelt, das merkst du. Die Mates, die da bedienen, die sind total süß. Die erklären dir auch irgendwie dann so, ja, die Katze mag das und das nicht und die macht das und das. Also du merkst richtig, die kennen sich aus mit den Katzen so und das ist alles cool. In diesem Otter-Café, das sind halt, also Chinchillas so am ehesten noch so und Hasen so geht auch noch, aber trotzdem auch das. Und Hase ist auch jetzt nicht kein Kuscheltier. Die hassen das auch meistens, zu viel Körperkontakt zu haben. Und Chinchillas haben auch meistens keinen Bock, irgendwie auf dem Arm zu sitzen oder sowas. Igel sowieso schon mal nicht. Und Otter halt schon auch dreimal nicht. Und die Tiere werden da halt wirklich den ganzen Tag dazu gezwungen, mit Menschen zu interagieren.
Boah.
So, die Igel pennen dann irgendwie in der Ecke, dann kommt ein Typ mit Handschuhe, holt ihn da raus und setzt ihn halt irgendwie auf den Arm.
Oh, scheiße.
Und der Igel kriegt halt Schockstarre und liegt dann da so, Hilfe, töte mich so. Und die Otter halt hängen den ganzen Tag zu dritt auf so einem 1 Quadratmeter in der Röhre und da hast du ein kleines Fenster, kannst du Futter hinhalten, dann greifen die da raus und holen sich das und fressen das halt. Und nee, das ist echt nicht schön.
Das klingt auch nicht.
Also in Deutschland hättest du halt schon dreimal die Peter am Arsch.
Ja, ja, klar. Zu Recht.
Ja, nee, also das war wirklich nicht schön. Wir wollten eigentlich auch ins Eulencafé auch noch. Aber das haben wir dann auch danach echt gelassen, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht besser sein, so. Und das war echt nicht schön. Und halt die Freundin, die noch mit war von uns, die ist halt Ultra-Otter-Fan. Deswegen wollte die gerne mal Otter anfassen. Und so sehr sich darauf gefreut hat, die war danach halt so richtig down.
Glaube ich. Meint
danach halt so, hätte ich am liebsten gar nicht, das hätte ich lieber nicht gesehen, so, weil das wirklich einfach nicht schön war. Mhm. Ja, also das kann ich nicht supporten. Ja, jedenfalls, wo war ich dran? Shinjuku war ich dran. Ja, ansonsten ist ein schöner Stadtteil. Da gibt's auch dieses ganzes, ganz berühmtes, da gibt's so eine Roboto-Show. Mit so einem ganz catchy Lied vorm Eingang, wo du so Fotospot machen kannst. Das ist halt wie so ein abgefahrenes Japano-Roboter-Musical irgendwie, sowas wie Starlight Express auf Japanisch. wollten wir erst machen, hat aber pro Karte 63 Euro gekostet. Und nachher hat uns dann auch noch eine Freundin, mit der wir uns da getroffen haben, das ist eine Deutsche, die arbeitet da zurzeit, die hat uns da auch nochmal ganz klar vor gewarnt. Das ist wohl schon eine krasse Touri-Falle und muss man jetzt nicht unbedingt machen wollen, haben wir auch dann gelassen, es war uns zu teuer. Ansonsten, was war noch ganz besonders? Ja, natürlich auch ganz besonders für Franzi war auch, wir sind dann abseits von Shinjuku mal so ein bisschen in die Vorstadt so gerannt. Mhm. Da gibt es nämlich die ganz berühmte, du kennst ihn ja jetzt auch, du hast ihn auch gerade gesehen, du kennst den Film Your Name, ne?
Ja.
Ganz berühmter Anime, der ja jetzt quasi in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Hype generiert hat. Und zu Recht, ein super Film. Und in Your Name gibt es eine ganz, ganz markante Szene, wo sich zwei Menschen auf einer Treppe entgegenlaufen.
Oh, ich fand jetzt schon wieder.
Ja, und diese Treppe gibt's halt in echt. Die steht wirklich oder die ist gebaut, die gibt's so, wie sie im Film ist, gibt's die in Japan und zwar außerhalb eben von Shinjuku. Und die haben wir gesucht und gefunden. Das war sehr, sehr schön. Und direkt neben der Treppe war zufällig auch ein kleiner Schrein. Mitten in der Stadt einfach so, wie sag ich ja. Also manchmal ist so umgeben von Hochhäusern und Moderne steht plötzlich so ein ganz alter, uralter Tempel oder Schrein.
Und in drin befand sich ein Your Name Merch Store.
Nee, das tatsächlich nicht, aber bei den Tempeln und Schreinen in Japan ist es so, du kannst so kleine Holzkärtchen kaufen. Mhm. alles, was du am Tempel und Schrein kaufst, wird dafür benutzt, halt das Ding zu erhalten und so. Und auf die Teppiche kannst du halt irgendwie eine Botschaft schreiben, dann gibt es da so quasi so ein Gerüst und da kannst du die Karten dranhängen. Da kannst du halt, die meisten schreiben da, also die Japaner schreiben da Gebete drauf und sowas halt, ne? Und wünschen sich irgendwie, dass ihre Verwandten gesund werden und sowas halt. Und in diesem Tempel da neben der Yonin-Treppe hingen nur Anime-Bilder von Your Name.
Aber ja. Das ist ein gutes Thema, denn mal vielleicht so ein bisschen aus diesem Shopping und Entertainment und Hochhaus-Kulturbereich heraus. Gerade so auch diese Tempelanlagen und sowas interessiert mich schon. Was ist denn das für ein Gefühl? Ich habe immer so, kennt man ja auch aus Filmen, aber wie ist es denn tatsächlich da drin zu sein? Das ist ja sicherlich jetzt nicht das Gefühl, als wenn du jetzt in eine Allmannkirche, in die St. Marienkirche gehst.
In der Allmannkirche. Nee, also es gibt halt schon verschiedene Arten, wie gesagt, es ist schon ein Unterschied, es gibt halt Schreine und Tempel. Schreine sind halt wirklich eher so kleine Gebetsstätten oder da zum Beispiel, wir sind aus Versehen auch einmal so eine Hochzeit reingeplatzt irgendwie. Da werden halt so kleine Zeremonien abgehalten, das ist alles eher so ein bisschen klein und niedlicher und da stehen halt dann Gebete und alte so Weisheiten, so Tafel, Angeschlagstafeln und so. Und man kennt das ja, diese ganz berühmten Tori heißen die, ne? Also diese Kreuztore.
Ja.
Ne, die stehen davor, die Tori. Und mit diesen typisch geschwungenen Dächern meistens halt, wie man das eben so aus Bildern auch kennt. Genau. Und es gibt einmal ganz viele, die sind halt, wie gesagt, in den Städten. Das heißt, du hast wirklich einfach, das sind halt wie so, sag ich mal, so Kulturerbe, ne? Das ist halt, das durften sie halt nicht platt machen. Böse gesagt. Das ist halt wirklich mitten in der Moderne, weil der halt da seit ein paar hundert Jahren steht, ist halt dann plötzlich so ein kleiner Schrein, wo halt alles ganz altertümlich und oldschool ist und direkt daneben hast du halt, und aber in den Schreinen steht dann halt ein Getränkautomat von Soda irgendwie, ne?
Also, natürlich.
Das ist halt so ein bisschen weird. Aber es ist wirklich total faszinierend und wirklich schön. Die sind wirklich echt schön gemacht. Die werden auch, sieht man halt auch, die werden halt gepflegt und gehegt und instand gehalten. Und du hast dann immer so einen Hauptaltar, da kannst du halt auch Geld reinwerfen und danach kannst du halt dann ein Gebet abhalten. Ja, klingt auch immer doof, aber ich meine, das machen wir in Deutschland, also machen Christen ja nicht anders mit ihrem Klingelbeutel, ne? Wie gesagt, die brauchen ja auch halt irgendwie Kohle, um das zu erhalten und alles. Oder sich die Taschen voll zu machen, je nachdem. Und dann wird halt davor gebetet, dann gibt's auch so, das ist halt auch wie so weirde Japanoness, dann gibt's halt quasi neben diesem Altar oder was es ist, wovor du beten kannst, gibt es dann so eine Anleitung, wie du betest. Da gibt es eine Betanleitung auch für Touristen und die wird erklärt von Anime-Figuren.
Natürlich.
Das heißt, dass
und du lachst doch vorhin, dass ich das wirklich das Klischee mit dem Pikachu am Flughafen erwähnt
habe. Nein, ist es ja überhaupt
so nicht.
Ich sag doch eben, selbst quasi das Pendant zu DHL in Japan hat als Logo eine süße Katze. Also da geht nichts ohne Gesicht so. Und dann hast du halt da so kleine Anime-Figürchen, die halt das Beten erklären, wie du dich richtig verbeugst und so. Ist ja auch niedlich gemacht, aber es ist halt auch so abstrus irgendwie. aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Und dann hast du halt einmal die und dann hast du aber eben natürlich auch, und das haben wir natürlich auch natürlich reichlich gemacht, du hast halt auch so wirklich so richtige alte Tempelanlagen und Burgen noch, so außerhalb der Städte, ne, wo du wirklich dann auch entsprechend dann hinfahren musst mit Bahn und so. Wo du dann wirklich, wir waren halt in diesem ganz, ganz berühmten, da habe ich ja auch Fotos von geshared gehabt, die hast du bestimmt gesehen, dieser Tempel dieser roten Tore.
Ja.
Wie heißt der? Fushiminari-Schrein, genau. Wo halt 1000 rote Tore hintereinander aufgebaut sind und die kannst du halt hochlaufen, so eine Stunde bis auf den Berg hoch. Das war auch echt krass so, also halt da ist das Problem, also wir haben immer geguckt, dass wir diese Schreine und Tempel unter der Woche machen, ne? Bei ja. Wochenende natürlich noch mal mehr los. Aber selbst auf dem Dienstagnachmittag waren da halt so 10.000 Leute. Krass. So, auf einem Fleck so. Das aber ist halt
auch,
so krass.
Auch Einheimische oder dann wirklich auch erkennbar eher Touris?
Nee, vor allem Asiaten.
Ja.
Also natürlich, also wahrscheinlich sind auch Koreaner dabei und Chinesen und so. Aber hauptsächlich, also kaum West, also das heißt kaum, waren schon ein paar dabei, aber im Vergleich wenige. Es waren schon eher asiatische Besucher. Und also ich denke mal schon, das Ding ist halt, ja, ich glaube, Japan ist so ein großes Land, dass auch genug halt Japaner trotzdem da mal noch nie waren, weißt du?
Ja.
Also selbst in Deutschland, ich war auch nicht überall in Deutschland so, aber also ich denke schon, dass da auch genug Einheimische, sag ich mal, vorbeifahren. Aber der war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Diese ganzen Tore, wie gesagt, jedes Tor hat einen anderen Sponsor, also jedes Tor ist von irgendeiner Firma der Welt gesponsert, die es halt kaufen können.
Wie viel hat das Supreme? Auch,
Genau, Supreme Tour. Nee, dann läufst du da halt wirklich halt durch und durch so, über so Pfade und es geht immer weiter hoch und Treppen hoch und hört quasi, hört nicht auf und immer weiter diese Tore. Das ist schon echt richtig abgefahren, konstruiert alles. Und dann hast du halt auch da wieder am Wegesrand immer so Abzweigungen mit kleinen Gebetsstätten und so. Das ist schon wirklich, das ist schon alles sehr, sehr stimmig. Also es ist echt, das hat schon, also trotz der Touri-Massen so, trotzdem ist das ein cooles Gefühl, da so drin zu stehen auch, ne? Auch, weil du weißt halt auch, dass es halt hunderte von Jahren alt ist. Oder tausende teilweise. Ja, wir waren auch dann auf so einer Burg zum Beispiel, das war dann auch schon in Osaka, waren wir halt auf der Burg Osaka, halt eine alte, kriegsstrategische Stätte. Halt, dann hast du auch richtig auch die alten Burgmauern und so, und dann hast du halt drin halt ein Museum, wo genau auch so, das war ganz geil, da hast du so ein, die machen da so mit so 3D-Animationen, zeigen die Geschichte der Burg und so, wie die ihren Kriege geführt haben, strategisch und so weiter, so ein bisschen so, das ist halt so das echte Dynasty Warriors, weißt du? dann hast du dann da so ein bisschen so Einblick bekommen, so in die kriegerische Zeit da, so wie das verteidigt wurde und hast nicht gesehen. Und das war schon echt auch sehr spannend und beeindruckend auf jeden Fall. Also du hast sehr viel Abwechslung dann, auch wenn du möchtest, von diesem Stadttrubel, obwohl es da jetzt nicht leerer ist, aber du hast da zumindest, hast ein bisschen Ruhe. Also da hängen jetzt keine blinkenden Werbetafeln am Schrein, so, sondern das lassen sie schon alles so möglichst andächtig, sag ich mal. So andächtig, wie es halt nur geht, wenn da vor 10.000 Leute stehen und Selfies dekantieren. Aber es war schon auf jeden Fall super beeindruckend, das alles mal zu sehen, ja.
Die zweite Woche, da seid ihr ja dann aus Tokio, ja, so ein bisschen wäre ja untertrieben, also komplett raus, ne?
Ja, ich kann vielleicht, bevor wir jetzt wirklich wechseln, kann ich jetzt, weil du hast ja quasi auch nochmal so die Highlights noch gefragt, also da würde ich auf jeden Fall jetzt noch gerade mal abreißen, bevor
und
dann...
Thema Müll will ich noch haben.
Bitte?
Thema Müll will ich auch noch ausführlich
behandeln. Das, das kriegst du noch. Nee, ich wollte noch mal jetzt zu Tokio noch mal so ein paar, noch mal grob Abriss, noch so ein paar Spots, zum Beispiel, wo wir auch waren, das war auch ganz, seltsam einfach. Wir waren auf Odaiba. Odaiba ist eine Insel vor Japan, die es nicht gibt eigentlich. Die Insel ist nämlich komplett künstlich entstanden. Und, ich war noch nie in Dubai, aber mein Kumpel halt meinte, der in Dubai schon war, meinte, das fühlt sich an wie Dubai. Okay. Das ist quasi die ganze Insel ist künstlich, das gab's einfach nicht. Das haben die einfach aus dem Boden gestampft und du fährst halt mit so einer Monorail zur Schwebebahn rüber.
Ja.
Und du steigst halt aus und du stehst schon gar nicht auf dem Ground Level, weil unter dir ist quasi Meer. Und du bewegst dich auf Odaiba immer irgendwie auf, das fühlt sich ein bisschen an hier wie bei Cyberpunk 2077 im Trailer, weißt du, du bist immer irgendwo oben. Ja. Du kannst immer irgendwo an der Seite runtergucken, unter dir sind halt tausende Etagen und irgendwann ist Meer.
Krass.
Es fühlt sich ganz, ganz weird an. Alles ist künstlich, aber du hast natürlich dann trotzdem irgendwie Gärten angelegt da oben. Du hast halt wieder 1000 Shoppingcenter, 13 5-Sterne-Hotels und da steht zum Beispiel auch diese riesengroße Gundam-Figur.
Ah ja,
auf dieser Insel, diese ja. Von Gundam ist halt, wer es nicht kennt, ist ein Anime, so ein Mech-Anime. Da steht halt ein riesengroßer Gundam, steht da einfach mitten auf der Insel, so zum Beispiel. Also, aber das, wie gesagt, das ist ganz weird. Das fühlt sich halt alles ultra künstlich an. Da steht eine Freiheitsstatue drauf. Das ist wie so Las Vegas gemischt mit Dubai, weißt du? Das ist alles, eigentlich ist es, dürfte es nicht da sein. Aber es ist einfach halt aus dem Boden gestampft, aus dem Meer gestampft worden, so. Also das war auf jeden Fall noch sehr, sehr weird irgendwie. Achso, noch ja, ein ganz besonderer Tempel, wo wir noch waren, der war sehr auch abgefahren. Wir waren in diesem Winkelkatzen-Tempel. Ne? Also jeder kennt wahrscheinlich diese japanischen Winkelkatzen, ne? die Hand nach oben hat. Und die gibt's ja dann so mit beweglichem Arm. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, yeah, na klar.
Ja, genau. Und es gibt in Japan halt einen Tempel, da stehen halt irgendwie über 150.000 Winkelkatzen rum.
Wie viel?
Hä?
Wie viel?
150.000, so, keine Ahnung. Und in allen Größen halt irgendwie, so von so einem halben Meter groß bis zu einem Fingernagel klein, in allen Größen stehen die halt da rum. Und du kannst die dann da im Souvenirshop natürlich auch dann kaufen und du kannst die auch quasi, du kannst sie so gravieren oder beziehungsweise beschriften lassen und dann da hinstellen, so als Andenken so. Du kannst halt einen Namen von jemandem draufschreiben und der wird dann beschützt.
Hast du?
Bitte?
Hast du?
Natürlich.
Sehr gut.
Natürlich. Also das war auf jeden Fall auch sehr abgefahren. Dann einen Tempel wollten wir sehen, das ging leider nicht, der ist im Umbau. Der Tempel war eine Baustelle, als wir hingekommen sind. Das war leider auch schade. Ja, dann habe ich eben schon angeschnitten, hier wieder Skytree haben wir gesehen, dieser Turm, da waren wir oben drauf, irgendwie in 450 noch was Metern auf so einer durchsichtigen Bodenplatte, wo du einfach in die Luft gegangen bist.
Also ich muss kurz intervenieren. Nimmt dem André das nicht so böse, wenn er sich alle 2 Minuten selber korrigiert mit irgendwelchen Angaben. Ich muss gerade selber die ganze Zeit immer schmunzeln.
Wieso, was denn? Was hab ich
gemacht? Nee, du hast von 650 Metern.
Nee, der ist irgendwie 600 noch was hoch.
Ach so, du bist dann in 400 Meter.
Du kommst aber nicht ganz hoch, weil quasi der Rest ist halt spitze. Du kommst quasi bis aufs oberste Plateau.
Ich habe gar nichts gesagt.
Und das ist irgendwie 400 noch was und dann stehst du quasi so, und da gibt's dann so eine, weißt du, dann gibt's da so ein Glasboden, wo du dann drüber läufst so und in der Höhe eben, das war auch sehr abgefahren.
Ich wollte sagen, das war mega bestimmt.
Bitte?
Ich wollte gerade sagen, das war bestimmt mega.
Ja, wenn du halt, das Geile ist, wenn du da ganz oben stehst und einfach mal ruhig stehen bleibst, merkst du, wie der Turm wackelt.
Ist das auch ein Problem, also hat Franzi damit auch ein Problem oder ist es wirklich nur Fliegen und nicht Höhe?
Nee, es war okay.
Okay.
Es ist schon unangenehm. Also das Ding ist halt, weil das ist halt ein statisches Ding, der ist halt auf dem höchsten Punkt, ist ja so ein bisschen, der hat quasi, also absichtlich, der hat ein bisschen Spiel, sagt man, ne?
Muss ja auch.
Also ne? Genau, der kann sich halt so ganz leicht bewegen, damit er natürlich jetzt nicht irgendwie starr wegbricht. Aber wenn du halt ganz oben so in der Mitte stehst, du bleibst ganz starr stehen, dann merkst du das so ein bisschen wieder so ganz leicht wankt, ist ganz weird. Dann waren wir noch dem Tokyo Tower. Das ist quasi der alte höchste Tower. Den haben sie dann jetzt quasi mit Skytree abgelöst. Der Tokyo Tower ist halt der traditionellere. Da waren wir aber nicht drauf. Das haben wir uns dann gespart, weil wir vorher eben schon auf dem Skytree waren. Da waren wir nur quasi davor und mal kurz unten drin. War auf jeden Fall aber auch trotzdem auch schönes Bild bei Nacht, weil der komplett beleuchtet ist. Nachts wird der so ganz rot beleuchtet, angestrahlt. Schön. Das war auch ziemlich cool. Dann, was kann ich noch sagen? Japaner können nicht so richtig Parks bauen.
Können nicht.
Nee, nicht. Das fühlt sich immer alles. Die sind alle relativ hässlich und irgendwie nicht geil. Also Parks haben sie nicht so verstanden.
Weil die so, warum ja. sehen die so schon so abartig künstlich aus, dass die gar keine Ästhetik für echte Natur haben oder warum?
Nee, noch nicht mal, also das waren schon natürliche, aber irgendwie, die sind irgendwie, es gab dann zum Beispiel so, ja, das auf der Karte, auf der einen gab es dann so, ja, hier, das ist ein See im Park. Wieso, ja, geil, gehen wir mal an den See. Kommst du da hin und dann ist es einfach ein Riesenfeld von Wasserpflanzen, die einfach nicht, um sich nicht gekümmert wird. Und es ist gar kein See, weil einfach Wasserpflanzen hässliche sind, die so halb absterben irgendwie. Und irgendwie, es gibt auch nirgendwo Sitzmöglichkeiten, sowieso, aber das liegt in der ganzen Stadt, es gibt nirgendwo Bänke und so, weil Japaner dürfen nicht sitzen, weil die müssen arbeiten.
Gut, Argument.
Also ist alles so ein bisschen weird. Also Parks haben sie nicht verstanden irgendwie. Das macht keinen Spaß, in Japan im Park zu sein irgendwie. Ja, genau. Also auf jeden Fall, das war so, glaube ich, so in Tokio, das waren, glaube ich, schon die Highlights auf jeden Fall. Ja, wir haben halt hauptsächlich auch die ganzen Stadtteile erkundet. Mhm. Ich muss sagen, einer der besten, wo wir waren, wie hieß der jetzt nochmal? Das muss ich ja kurz überlegen. Irgendwas mit
Hier könnt ihr ihre Werbung übrigens
Asakusa, werden
an dieser genau. Stelle.
Asakusa hieß der. Den fanden wir alle sehr, sehr nett. Da gab es einmal einen Tempel, wo es für sehr crowded war. Aber ansonsten war das so ein bisschen Es war so ein Stadtteil, der war nicht so überfüllt, weil es halt jetzt auch nicht so Shopping-Meilen so gibt. Es gab es halt eher, da gab es so kleine, mal so einen Wochenmarkt oder sowas und so kleine Einkaufssträßchen. Also es gab halt, es war jetzt eine gute Mischung. Es gab schon was zu sehen, du konntest was machen, du konntest irgendwie mal einen Bubble Tea trinken oder sonst irgendwie was.
Den trinkt man noch da, ja?
Den trinkt man jeden Tag quasi da. Aber es war halt trotzdem nicht so super crowded und du wurdest nicht so weggeblasen. Es war eine schöne Mischung so. Es war ein sehr entspannter Stadtteil. Den fand ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, Asakusa hat mich überzeugt. Ja, gut. Aber jetzt das, glaube ich, so mal für Tokio so. Das war auf jeden Fall das war die erste Woche quasi. Es war schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beeindruckend alles.
Würdest du sagen, Woche Tokio reicht? Oder hättest du gerne noch ein paar Tage mehr dort verbracht? Oder sagst du, es hätte vielleicht auch 2 Tage weniger gebracht?
Nee, weniger auf keinen Fall. Also wenn wir Zeit schon gebraucht, wir hätten sicher hier und da auch noch mehr machen können oder wohl länger bleiben können. Wir haben aber auch einen Tag komplett mit Shopping verbracht, weil es da halt super krass gepisst auch hat. Das heißt, da haben wir gesagt dann so, okay, dann machen wir jetzt heute hier einfach mal alle nix und jeder macht, was er will, quasi so, weil es eh die ganze Zeit nur saut. Wir haben schon alles mitgenommen, wir waren in jedem Stadtteil, den wir wollten. Man hätte sich ja hier und da auch noch ein bisschen was erweitern können oder halt einfach länger bleiben. Aber so 8 bis 10 Tage Tokio geht voll klar. So. Und wenn man, also man kann natürlich immer noch mehr sehen. Das heißt, wenn man jetzt nochmal hinfliegen würde, dann würde ich mich vielleicht eher darauf verlassen, dass ich dann wirklich Geheimtipps kriege, weißt du? So, ja. Eben was man nicht auf den ersten Blick sieht. Dann würde ich gerne vielleicht irgendwen mitnehmen oder irgendwen da treffen, der sich voll gut auskennt, mir noch so ein paar Szene-Insider-Sachen zeigt oder keine Ahnung so. Wir waren auch einmal Karaoke singen, da hat uns dann eine Freundin von da, die sich da eben auskennt, mit in so einen Karaoke-Tempel reingenommen. Witzigerweise die ganzen, du gehst dann, kaufst halt unten so ein Zimmer für eine Stunde, wie lange das haben willst. Witzigerweise fühlt sich ein bisschen an wie so ein Puff.
Ja, das glaube ich, den Eindruck hatte ich schon.
Ja, ja. Das fühlt sich ein bisschen an, so irgendwie, du hast gleich Angst, dass wer reinkommt, nach einem Blowjob fragt irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben wir auch mitgenommen. Also wir haben schon echt eigentlich alles, was man so mal so machen kann, wirklich grob, haben wir mitgenommen. Von daher, also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, also wir haben, für uns hat's gereicht.
Klingt gut. Okay, und dann, wir haben es jetzt schon zweimal angekündigt, dann habt ihr ein paar Tage außerhalb Tokios verbracht.
Genau, sind wir mit dem bereits benannten Shinkansen mit 380 Stundenkilometern gen Osaka geballert. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob du abhebst im Flieger.
Das glaube ich.
Das ist halt so, also fährst du 2 Stunden ungefähr, also na, ein bisschen länger, ich glaube 2,5, 3 waren es. Was trotzdem super, super wenig ist, weil das irgendwie 600 Kilometer entfernt war oder so. Und es fühlt sich halt wirklich an, als ob du 2 Stunden quasi im Start, auf der Startrampe quasi fährst, ne, beim Beschleunigen.
Ja.
Weil der wirklich die ganze Zeit so hämmert er sich so weg. Krass. So. Aber sehr, sehr geil. Wie gesagt, alles automatisiert, super sauber. Es gibt keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, du hast überall dieselbe, also es gibt nur eine Klasse quasi. Und du hast vor jedem, egal wo du sitzt, du hast immer so 1,5 Meter Beinfreiheit.
No.
Du kannst einen Koffer vor dich stellen, du hast immer noch Platz. Vor jedem Sitz, das ist richtig krass. Und du kannst deine Sitze umdrehen, falls du in die andere Richtung fahren willst.
Das ist ja, wow.
Du kannst die Sitze aushängen und einfach umdrehen.
Das fetzt.
Und kannst ja quasi selber einen Vierer bauen und so.
Das ist cool.
Richtig geil, richtig, richtig geil. Also das sind solche Sachen, da sind sie uns schon wieder meilenweit voraus halt. Das ist richtig geil. Ja, genau, sind runtergeballert auf jeden Fall. Schön mit der Bento-Box im Zug natürlich.
Natürlich.
Ne? Schön mit Reis und Hühnchen und so zum Snacken. Ja, jedenfalls dann, genau, dann und sind
Erbsendung,
wir
Bohnendung.
Natto. Ich habe überall, nachdem ich das da gegessen habe, ich habe mal in jedes Essen habe ich vorher dreimal reingeguckt, ob Natto drin ist.
Das glaube ich. Das machst du, hast du das auch noch in den ersten Tagen wieder in Hamburg gemacht, zufällig?
Nee, das nicht, aber es hat schon geprägt so. Also ich hatte da echt ein kleines Natto-Trauma. Ja, jedenfalls, genau, dann sind wir nach Osaka gefahren und haben dann da das nächste Hotel bezogen. Übrigens vielleicht auch mal kurz in Hotels. Wir waren immer in denselben, wir waren zweimal in denselben Upper Hotels, nennen die sich da. Das ist eine Riesenkette, die gibt's an jeder Straßenecke, ist ein Upper. Die Hotelzimmer beim Upper sind ultra klein. Das ist aber ein generelles Ding in Japan, weil es auch eher so Business-Hotel ist. Das heißt, Leute echt schnell rein, schnell raus, so.
Ich glaub, ist nicht, so Ibis-mäßig?
Ja, der Standard ist schon höher, aber trotzdem halt, du hast halt so, also die Zimmer sind vielleicht so, was haben die? 9 Quadratmeter?
Okay.
8 bis 9 Quadratmeter, ist wirklich sehr klein, du hast halt ein Bett, so 3 Meter, dann daneben noch so 1 Meter Platz, das war's. Und eine Tür halt, die in so eine Nasszelle führt. Also das ist echt nicht zum Leben, ne? Das ist echt so zum drum Schlafen. Und als wir dann irgendwie 3 Koffer hatten, da wurde schon, ey, du kannst schon kaum laufen irgendwie. Also es war schon echt, echt krass eng. Fun Fact, wir haben in der letzten Nacht, bevor wir abgeflogen sind, haben wir in einem Airport-Hotel nochmal schnell gepennt, dann quasi für die letzte Nacht, wo wir dann morgens direkt zum Flughafen dann quasi können in wenigen Minuten. Und das war eine Suite.
Okay.
Ja. Also quasi, ja. wir haben zwei Wochen in einer Nussschale gewohnt und
Save dann die letzte Nacht. For last.
Um die letzte Nacht in einem Zimmer so zu verbringen, die größer war als unsere Wohnung. Also von daher. Jedenfalls in Osaka dann ins Hotel eingecheckt und wir haben dann quasi noch 4 volle Tage in Osaka und Umland verbracht. Erstmal generell. Osaka an sich ist schon echt nochmal eine ganz andere Stadt als Tokio. Es ist alles ein bisschen, es ist nicht so krass durchgestylt und durchgeplant. Es ist trotzdem alles sauber und so, aber es ist nicht so krass durchgetaktet und durchgestylt. Es ist ein bisschen rougher, die Leute sind ein bisschen grimmiger. ist ein bisschen, ob du von Köln nach Hamburg fährst, so. Die Leute werden ein bisschen kühler, zeigen dir noch eher, dass sie wenig Bock auf dich haben. Aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr sympathisch. Also ich fand Osaka sympathischer als Tokio, vom Feeling her. Weil es einfach ein bisschen echter ist, ein bisschen rougher.
Mhm.
Nicht weniger bunt und nicht weniger Einkaufs-Shit und alles eigentlich genau, also vom Faktor her schon gleich bis ähnlich. Aber einfach das Feeling der Stadt ist ein anderes als Tokio. Es fühlt sich alles ein bisschen kerniger an, was ich ganz gern mochte. Ein bisschen mehr Berlin, ein bisschen mehr Hamburg so drin. Und in Osaka, was haben wir in Osaka alles gemacht? Also wir sind auch wieder erstmal rumgetingelt. Unser Hotel war direkt neben einer Fußgängerzone mit tausenden Geschäften und so weiter. Wir haben dann da auch erstmal so die ganze Hood ausgecheckt quasi. Waren erstmal schön in einem Gyoza-Restaurant. Om nom nom. Kennst du Gyoza?
Nee.
Gyoza sind diese kleinen, so gefüllte Teigtaschen. Die so längliche, die sehen aus wie so ein kleiner Taco.
Ich habe ein Bild vor Augen, ja.
Aber geschlossen. Die gibt's dann halt gefüllt mit Fleisch oder auch vegetarisch. Waren wir schön im Gyoza-Restaurant und haben schön ein bisschen gesnackt und haben uns ein bisschen die Hood so angeguckt und es gibt da so, es gab da auch einen Laden, die verkauft, das haben wir nachher sogar noch gegessen, die verkaufen Gyoza-Baguette. Du kriegst einfach so ein großes, langes französisches Baguette und da liegen einfach so 100 Gyoza drauf, dann mit Knobi-Soße, so. Richtig schön ekelhaft. Jedenfalls haben wir auch da, wie gesagt, reichlich erstmal erkundet, sind dann aber erstmal auch wieder am nächsten Tag direkt raus aus der Stadt, denn wir hatten erstmal ein Ziel, auf das wir alle sehr gespannt waren, da in der Gegend, und das war Nara. Sagt ihr Nara was?
Nee.
Nara ist, 40 Minuten von Osaka weg, ist auch kleine Stadt. Ja, klein. In Japan ist nichts klein, aber war eine Stadt. Und das Besondere an der Stadt ist, die besteht komplett zur Hälfte aus einem riesengroßen Park.
Oh, krass, okay.
Und in dem Park rennen hunderte von Rehen und Hirschen rum.
Oh, das ist cool. Das hab ich wirklich schon mal gesehen, stimmt. Da wart ihr?
Genau, da waren wir. Und die sind halt nicht scheu, sondern die kennen halt Menschen und die lieben Menschen. Denn man kauft dann, wenn man den Park betritt, stehen überall so Buden, da kannst du halt so Cracker kaufen für die Rehe. Ja. Da kriegst du so Tierfutter-Cracker. Und wenn die sehen, dass du welche hast, dann kriegen die schon einen Boner und kommen gleich angerannt. Und das Besondere halt einfach an diesen ganzen Geschichte ist auch noch, oder das ist halt das Key-Feature, sag ich mal, wenn du halt einem Reh so einen Keks hinhältst oder quasi dem zeigst, dass du welche hast, dann kommt es zu dir. Und weil es ja ein japanisches Reh ist und Japaner alle höflich sind, verbeugt sich das Reh dann vor dir, um dir zu zeigen, es ist quasi Ehre genommen, Bruder. Und dann
Ehrenreh.
Und dann kannst du eben das den Cracker geben, dem Reh, und freut sich das total, snackt das weg und dann willst du mehr. Und zwischen jedem Cracker, der es kriegt, verbeugt sie es einmal vor dir, um zu zeigen, dass es dich ehrt.
Das ist schon ein bisschen süß, ne?
Das ist schon ein bisschen süß und ein bisschen abgefahren. Geilste war aber, wir haben nämlich auch leider das eine Rambo-Reh erwischt.
Natürlich.
Und zwar gab es dann in dem Park so einen Eiswagen, dann haben wir natürlich geil Matcha-Eis gekauft, weil Matcha beste Leben. Und standen also auf der Wiese, waren am Snacken, und plötzlich kommt so ein Reh an und geht hier auf unsere Freundin, die dabei war, halt so zu und guckt so Richtung Eis und sie so, haha, das kriegst du aber nicht, und hält das halt so hoch, und das Reh springt sie plötzlich halt komplett an, steigt mit den Hufen so auf ihre Schulter
und matscht ihr
halt das Eis aus der Hand, also schlägt es aus der Hand. Sie ist natürlich voll erschrocken, stößt das Reh so weg, das Eis fliegt weg, das Reh direkt zum Eis und daher so hämmert sich das Eis da rein, komplett mit Verpackung und allem und Papier. So, hat's weggehämmert, guckt wieder hoch, hat so voll die grüne Matcha-Nase. Und ich hatte zum Glück mein Eis gerade schon aufgegessen, aber ich hatte das Papier noch in der Hand vom Eis. Das Reh sofort so zu mir so, was ist da los? So, ich so, nee, hab nix, hab's hinter meinem Rücken versteckt, das Reh direkt so hinter mich so, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ich so, Alter, geh weg, Matcha-Reh, es war richtig aggressiv.
Also es war bestimmt nicht so lustig, wie es jetzt klingt, es war bestimmt
eher. Doch, wir haben schon sehr gelacht. Ah, okay. Also das war so ein bisschen so das Heroin-Reh, das war so richtig Matcha-süchtig, glaube ich. Und das war auf jeden Fall sehr abgefahren. Nice. Nee, dann haben wir da schön unsere 3-4 Packen Cracker da verfüttert und sind da rumgetingelt. Das war schon sehr, 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 sehr lustig und sehr, sehr niedlich. Ja, jedenfalls Nara, auf jeden Fall ein Besuch wert gewesen. Das war sehr, sehr cool. Dann, was haben wir denn noch gemacht? Dann waren wir noch in, ja gut, das habe ich eben schon erzählt, wir waren ja auch in diesem Fukinari-Schrein, das war halt wie so Roten Toren, ne?
Ja.
Das war halt, es war auch nicht in Tokio, das war in Kyoto, da waren wir dann. Kyoto ist auch eine Stadt neben Osaka. Ja, ist auch bekannt, ja. Bitte?
Ich sage, es auch bekannt,
ja. Genau, kennt man ja auch vom Namen her, genau. Da steht dieser Fukinari-Schrein, da waren wir und sind dann in der Stadt noch so ein bisschen rumgetingelt. Da war aber tatsächlich nicht so viel. Also die Stadt, also wir haben Kyoto ein bisschen verglichen mit Hannover. Es war ein bisschen hässlich. Das ist aber
kein Kompliment.
Es war ein bisschen hässlich und da gab es nichts. Wir sind dann quasi einmal so mit dem Bus durch die Stadt gefahren im Kreis, haben nichts gesehen, sind wir nach Hause gefahren quasi. Also Kyoto hat uns ein bisschen underwhelmed. Vielleicht haben wir einfach die spannenden Ecken verpasst, aber sowas sage ich ja, da müssen wir vielleicht mal mit jemandem dann.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwelche geheimen Ecken oder geheimen Tipps und sowas.
Sich führen lassen,
natürlich auch genau. In der ersten Reise gar nicht hin.
Genau, deswegen. Also Kyoto hat uns ein bisschen underwhelmed, so bis auf diesen einen diesen Tempel, sonst haben wir da leider nicht so viel Spannendes gefunden. Wir wollten eigentlich gerne in Kyoto essen, weil da gibt's, das hat uns ein Kumpel von mir mal empfohlen, da gibt's einen Flaming Ramen. Da sitzt du quasi in der Theke und die zünden dich irgendwie an samt dem Ramen, alles brennt irgendwie, es muss ganz cool sein, aber da musst du halt irgendwie vorreservieren, das war schon ausgebucht.
Das klingt schon mal, also ich weiß schon, was, wenn wir fertig sind, was ich mir als erstes auf YouTube angucke.
Flaming Ramen wäre besser dem. Ja, und dann, was kann man in Osaka denn noch so sagen? In Osaka haben wir eine der besten Speisen zu uns genommen, die wir jemals in unserem Leben gegessen haben. Allein von der Idee her. Da gab es nämlich einen Laden, die hatten keine Hot Dogs, sondern die hatten Cold Dogs.
Ah, stimmt, das habe ich gesehen auf Instagram.
Die hatten quasi warmes, aufgebackenes Brot mit Eis drin.
Alter, wie geil ist das denn bitte?
Also, das war einfach statt der Wurst hast du so eine Eiswurst da drin halt. So Matcha-Eis oder so, oder Vanille. Aber das Brot drum ist halt warm.
Mega.
Das war richtig fett. Das war richtig, richtig geil. Dann, das haben wir in Osaka noch gemacht. Dann haben wir haben eine Lampe, eine Straßenlampe gefunden, also Straßenlaterne gefunden, die eine Freundin von mir designt hat.
Oh, okay.
Steht sogar ihr Name drauf.
Nice.
Hat sie extra voll gesagt, so, wo wir da gucken müssen. Die haben wir sogar gefunden. Ja, die haben wir gefunden. Dann, wir sind in Osaka sind wir wirklich hauptsächlich dann echt abends so ein bisschen durch die Gegend gezogen, weil es einfach wirklich einfach viel zu sehen gab, viele Ecken. Wir sind natürlich dann, ja, das war auch noch so ein bisschen eins der kulinarischen Highlights. Wir haben dann, wir wollten eigentlich gerne, du kennst ja Kobe, ne?
Ja.
Ja. Kobe liegt auch nicht weit von Osaka entfernt, ist so eine, auch so dreiviertel Stunde. Wir wollten eigentlich gerne nach Kobe fahren und da Kobe-Rind essen. Wer es nicht kennt.
Touris.
Kobe-Rind ist das teuerste Fleisch der Welt, aber auch das beste Fleisch der Welt, weil das halt von so ganz tollen Edelrindern stammt, die den ganzen Tag massiert und werden und den ganzen Tag YouPorn gucken dürfen. Und
Kois
halt,
essen, nur nichts anderes.
Sind die glücklichsten Rinder der Welt und dementsprechend ist das Fleisch halt ultra genießbar und toll und großartig. So, und wir haben uns aber leider gedacht, dann, weil wir dann doch nicht so viel Zeit hatten dann mit den 4 Tagen da, haben wir uns gesagt, okay, wir haben mal geguckt, bis auf quasi Steaks gibt's in Kobe nix. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir verschwenden jetzt nicht irgendwie einen halben Tag oder so, um quasi nur dahin zu fahren, um Kobe zu essen, weil Kobe kriegst du auch in Osaka. So,
ne? Es gibt übrigens auch Lukas Podolski in Kobe. Ja, wollen wir nicht vergessen an dieser Stelle. Den hättest du auch besuchen können.
Aus Wachs oder was?
Nee, der spielt da Fußball seit 2 Jahren. Jetzt staunst du, wa? Aber als nicht Fußball-Crack weißt du das natürlich.
Ich wollte gerade sagen, das interessiert mich jetzt, weil. Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Danke für die smarte Info. Also wahrscheinlich spielt der ganze Tag Fußball und ist dann schön Kobe-Rind.
Ja, Hashtag beste Leben.
Hashtag beste Leben. Nee, ich will kein Fußball spielen, ich will nur Kobe essen.
Aber du willst das Geld, was er verdient damit.
Haben wir uns dann dagegen entschieden, dahin zu fahren, wie gesagt, aus Gründen. Wollte halt die Zeit dann doch nicht stehlen und haben dann einfach doch in Osaka ein Restaurant gewählt anhand von diversen TripAdvisor und Google-Bewertungen, haben wir ein Restaurant gefunden mit Live-Cooking. Das heißt, wir saßen dann da zu viert vor so einem fetten Herdgrillplatte. Und dann kam der Chefkoch mit seiner Mütze und seinem Schürzchen und hat sich vorgestellt und dann dürfen uns von der Karte eben aussuchen, was wir wollen. Es gibt halt verschiedenste Sorten von dem Kobe, ne? Also Dry, Age und das hast du nicht gesehen und verschieden faserig und bla und dies und das. Und dann haben wir uns alle irgendwie entschieden und dann gibt es noch eine kleine Vorspeise und eine Nachspeise und dann auf geht's quasi. Und ja, dann wurde es halt live zubereitet, geil war, du hast nicht einfach irgendwie so ein Stück Stück Steak auf den Tisch bekommen, sondern die haben das so ganz klein geschnitten, halt immer ganz frisch angebraten, dir gegeben. Das heißt, du hast immer so ganz kleine Häppchen bekommen. So quasi, also du hast sowieso so Beilagen gehabt und Vorspeise und du konntest immer in Ruhe ein bisschen Beilagen essen und dann, wenn er fertig war, hat er dir wieder zwei, drei Stücke Fleisch hingegeben. Das heißt, du konntest aber auch nicht so schlingen, weißt du? Damit es extra, das ist halt so, das fand ich ganz geil, weil es halt dann doch, weil es halt doch relativ dann expensive war, so ist klar.
Ich glaube.
Das war uns ja schon voll bewusst. Aber so hast du auch durch dieses ganze Prinzip, da hast du auch einfach genossen, weißt du? Du kriegst immer so kleine Häppchen, kannst bewusst so ein Häppchen runterhämmern, genießen und dann das nächste und du warst nicht so im Stress wie beim Essen, so wie du manchmal automatisch reingerätst, weißt du?
Also es ist schon komplett auf Genuss ausgelegt, ne?
Ja, ja, total. Es war ja auch, es war auch nicht viel. Also du kriegst dann irgendwie so, ich glaube, es waren insgesamt, ich glaube, so ein 150, 200 Gramm Stück irgendwie so. Das kriegst du dann halt immer so portionchenweise und dazu eben kriegst du verschiedene Beilagen, auch so gegrillte und mit ein paar Dips und so. Es war schon sehr, sehr, sehr lecker. Ja, was soll ich sagen? Ist geil. Also, war fantastisch, so. Aber ich muss mal sagen, das hat schon einen sehr, sehr krassen Eigengeschmack, den man, glaube ich, auch jetzt nicht, also einfach mal wegen dem Preis sowieso, klar, aber den kann man, glaube ich, auch nicht jetzt jede Woche genießen. Das hat schon sehr, es ist halt sehr mit Sehnen durchzogen, ne? Es ist sehr sehniges Fleisch, und das ist schon sehr, es hat schon einen sehr speziellen Geschmack, also das ist schon Genuss, wirklich. Das ist ein Genusslebensmittel. Das ist jetzt nicht, dass du dieses Wochenende so einen Kobe reinhämmern kannst. Das willst du nicht. So, das ist schon sehr speziell, aber das war auf jeden Fall auch eine unserer Bucketlister. Und es war auf jeden Fall echt auch ein schöner Abend dann mit dem Live-Cooking und so.
Das klingt gut, richtig gut. Also ich merke schon, also es ist, glaube ich, auch kulinarisch generell die Reise genau dein Ding gewesen. Also nehmen wir mal jetzt die Pupsbohnen weg. Natto.
Nee, auf jeden Fall. Also das Essen da, ich hätte auch erwartet irgendwie, ich meine, das kennt man ja, wenn man irgendwie in andere Länder fährt und ja, ernährt sich ja quasi durchgehend nur mit dem lokalen Food, dass man es vielleicht mal nicht verträgt oder so, aber ich war da eigentlich komplett confirmed mit. Also da gab es eigentlich jetzt nichts, was mir irgendwie aufgestoßen ist, jetzt außer vom Geschmack her. Aber sonst ging das irgendwie alles dann doch sehr, sehr, sehr gut. Nee, aber sage ich ja, also so umfangreich, wie ich dachte, wie die Karten da sind, so sind sie halt gar nicht. Du bist echt immer sehr, sehr minimalistisch eingeschränkt. Die Variation liegt im Detail, aber ich war da rundum zufrieden auf jeden Fall. Wir waren halt, ich glaube, wir waren in den zwei Wochen, wir haben zweimal westlich gegessen, einmal bei Mc's, an einem Bahnhof, weil wir schnell
okay, was einschieben. Mc's. Also ich kenne es ja, ich war ja nun auch schon in einigen Metropolen dieser Welt und McDonald's hat immer anders geschmeckt in jeder Stadt. Und da interessiert mich das natürlich jetzt auch, wie es dort war. Also mein Favorit ist tatsächlich bisher London, gefolgt von Amsterdam, was Mc's angeht. Finde ich qualitativ einen Riesenunterschied zum deutschen Mc's. Obwohl es dieselben Produkte, ne, sind ja auch nicht dieselben Produkte, es sind ja schon immer ein paar andere auch bei, aber allein von, man merkt schon, die geben sich mehr Mühe bei der Zubereitung oder zumindest es optisch einigermaßen ansprechend aussehen zu lassen.
Also ich fand jetzt nicht, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so riesig, das Einzige, was wir machen wollten, was auch geil war, warum wir auch überhaupt dann da gegessen haben oder was geholt haben, die packen halt auf ihren Cheeseburger noch ein Ei.
Ja, also schon mal geiler.
Wie geil ist das denn? Du kriegst halt ein Cheese with Egg. Das ist halt mega.
Das ist quasi ein Ramen-Burger.
Ein Ramen-Burger, nee. Mehr haben wir auch gar nicht gegessen. Ich hab zwei Cheese mit Eggs gegessen, fertig. Beste Leben. War geil. Mehr kann ich nicht sagen, will ich auch haben. Soll sie in Deutschland auch machen, die Schweine.
Ich weiß gar nicht mehr, die hatten in London damals schon vor 10 Jahren schon so eine geilen Sachen mit Bacon, überall war Bacon drauf. Gut, mittlerweile kriegst du ja auch ein paar Sachen bei uns mit Bacon. Aber da dachte ich auch immer so, ey, bei uns musst du immer diese gammeligen Dinge essen und hier haben sie einfach beste Leben Burger und dann noch billiger, aber nein.
Ja, also wir haben jetzt keine Menüs gefressen am laufenden Band, also kann ich jetzt groß jetzt nichts zu sagen zum Programm und zur Qualität, aber der Cheese with Egg war, das war geil.
Glaube ich.
Und einmal waren wir im Taco Bell. Ja.
erzähl mir jetzt was über den Müll. Ich will es jetzt endlich wissen. Weil wir haben, du hast mir schon bestimmt 3-4 Sachen gesagt, bei denen du gesagt hast, da gehe ich später nochmal drauf ein und die haben wir bestimmt alle vergessen schon längst, aber Müll habe ich mir gemerkt.
Nee, Müll beste Leben. Müll wichtigste Thema für mich fast in Japan. Ich habe schon so viele Leute dafür erzählt, weil es mich einfach wirklich, es fasziniert mich komplett bis heute. Ich glaube, ich schreibe irgendwie eine Müllgeschichte darüber oder so. Also, in Japan gibt es auf den Straßen keine Mülleimer. Das heißt, wenn du Müll produzierst, musst du mit nach Hause nehmen. Oder irgendwie in den nächsten Laden gehen und fragen, ob die den irgendwo annehmen.
Ja.
Es gibt welche, so irgendwie einen pro Stadtteil oder so. Also du findest, es gibt keine Mülleimer in den Straßen, es gibt es einfach nicht. So. Jetzt ist natürlich die Schlussfolgerung eines Allmanns, ach, dann ist es da bestimmt voll dreckig. Nein. Im Gegenteil. Du kannst davon Boden essen draußen. Die Straßen in Japan werden per Hand mit einem Mop gewischt.
Wow.
Die wischen ihre Straßen und Bürgersteige. Die spritzen die ab und dann steht da einer mit dem Mop und wischt die durch. Ist kein Scheiß. Das ist alles unfassbar sauber da. Obwohl
und jetzt weißt du, wie man seine Supreme Police finanziert.
Man wischt die Straße.
Richtig.
Ja. So. Und damit einher gehen ja verschiedene Dinge. Zum Beispiel habe ich vorhin am Anfang schon mal gesagt, gibt es zum Beispiel Starbucks. Wir hatten direkt einen Starbucks bei uns im ersten Hotel in Tokio um die Ecke an der Bahnstation, haben uns morgens meistens mal kurz einen Starbucks-Kaffee mitgenommen. So, wenn du zum Starbucks in Japan gehst, bestellst was, dann fragen die dich, kennt man ja von hier, to go oder hier. Ne? Wenn du was zum hier trinken bestellst, nee, warte, wenn du was to go bestellst, kriegst du was, Christian?
Also ich gehe davon aus, dass sie von dir verlangen, dass du einen Becher, den selbstgebrachten Becher hinhältst und sie es dann reinschütten, andernfalls kriegst du es in die Hand geschüttet, den heißen Kaffee.
Naja, Becher kriegst du vom Laden natürlich.
Da krieg ich mal, ja, okay.
Ja, natürlich. Ist kein Hinterwäldlerladen, ist schon Starbucks.
Ja, nee, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es dann tatsächlich vielleicht aufgrund der Müllproduktion so ist, dass sie vielleicht gar keine Becher aus...
Denke nicht. Gehe einfach vom nächsten logisch möglichen Prinzip aus, wenn ich jetzt mich jetzt was frage.
Mir fällt nicht mal ein doofes Sprichwort ein, womit ich jetzt ablenken könnte. Erzähl's doch einfach.
Nein, das macht so mehr Spaß. Ich muss ja mit dir interagieren, du hast wenigstens zu reden hier. Also, ganz klar, du bestellst das To-Go, wie auch in Deutschland, kriegst du einen Becher. Mit Deckel, damit du es mitnehmen kannst.
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich trinke keinen Kaffee, ja. Also ich war in einem Starbucks und habe mir einen Kaffee geholt.
Man kann auch Tee trinken. Oder heißes Wasser. Klappe zu. Also, ne, to go, Becher, logisch. Da sie dich aber ja fragen, kannst du auch sagen, ich möchte es zum hier trinken.
Ja.
Dann kriegst du was, Christian?
Dann kriegt man eine Tasse Kaffee.
Das ist falsch.
Ach.
Denn in Japan kriegst du dann trotzdem.
Gibt es keine Kassen, Tassen.
Denn in Japan kriegst du dann trotzdem einen Becher. Das heißt, egal, was du bei Starbucks bestellst oder bei jedem anderen Kaffeeladen, der irgendwie To-Go was hat, egal, ob du es zum Biertrinken bestellst oder zum Mitnehmen, du kriegst einen Becher.
Okay, das ist jetzt aber noch nicht der Haken an der Geschichte. Ne? Aber ich erkläre es trotzdem schon mal kurz auf, weil du hast ja gesagt, ich rede hier zu wenig.
Das gehört aber zu der Gesamtkonstruktion der ganzen Müllgeschichte.
Es geht dabei trotzdem um Steuern. Die generelle Frage nach To-Go oder hier ist genauso wie bei McDonald's zum Mitnehmen oder hier essen. Das ist denen eigentlich völlig egal, aber sie müssen eine andere Taste an der Kasse drücken, weil die Steuern für Mitnehmen
sind
andere Steuern. Ja, aber für die Hörer, die sollen ja auch noch was wissen.
Darum geht es ja jetzt aber trotzdem gerade nicht. Es geht darum, dass ich da, worauf ich hinaus will, ist, damit einher mit diesem ganzen Müllprinzip geht auch, dass die in Japan das Prinzip To-Go nicht verstehen.
Ach so.
So. Denn, egal was die sagen an der Kasse, ob To-Go oder hier, die kriegen immer einen Becher. Und weißt du, was die Japaner damit machen? Die setzen sich in den Laden. Und trinken den da. Selbst wenn sie To-Go sagen.
Okay.
Weil sie wissen, wenn sie aus dem Laden gehen, haben sie Müll produziert. Ah. Und das haben die keinen Bock drauf, weil dann müssen sie es mitnehmen. Und in der Bahn trinkt keiner was, weil das ist gegen die Ethik.
Ja, sowieso.
Das heißt, bevor die in die Bahn gehen, trinken die erstmal ihren Starbucks-Kaffee zum hier trinken in den Becher.
Aber wie voll ist es denn bitte bei Starbucks?
Immer voll, kriegst keinen Platz. Nee, ist halt so. Also du kannst halt warten, bis vielleicht einer aufsteht, schnell hinspringen. Aber die haben auch in Japan das Prinzip, deswegen wieder zur Kriminalitätsrate nochmal kurz, da der Einklinker, die haben so keine Angst, dass ihnen irgendwas geklaut wird. Bei denen ist es halt Standard, wenn du irgendwo in den Laden kommst, wo du an der Theke was ordern musst, du willst aber sitzen, legst du halt schon mal deine alle Sachen, die du dabei hast, Jacke, Tasche, Handy, keine Ahnung, dein Katheter, mir egal, alles, was du dabei hast, legst du schon mal auf den Sitz zum Reservieren.
Einmal-Style, aber anders.
Gehst dann zur Kasse. Ja, aber in Deutschland wird das niemand machen, weil du so Angst hast, dass der Nebenmann dir was zockt.
Mallorca, Swimmingpool.
Ja, ja, klar, ich weiß, wegen Handtuch auslegen. Ja, ja, klar. Aber ist ja auch so ein bisschen so, aber es ist halt gang und gäbe, ist ja auch völlig okay. Aber wie gesagt, in Deutschland würde das aus Prinzip keiner machen. Oder ich würde es auch nicht machen, weil ich sofort Angst hätte, dass mir wer was zockt. So. Und da ist es halt völlig normal, weil keine Angst hat, beklaut zu werden.
Das schätze ich auch so, das mag ich total.
Und ja, aber Fakt ist jedenfalls, das Prinzip to go kennen sie nicht, denn sie trinken immer da, wo sie sind, weil sie wissen, das produzieren sie Müll. Und da können sie halt, selbst im Starbucks gibt es keinen Mülleimer, du stellst das Ding einfach wie auf die Tresen, sie nehmen es weg, müssen es dann in den Hinterraum bringen, wo es anscheinend Mülleimer gibt.
Aber die Frage bleibt ja trotzdem, warum ist das so? Also
so.
Ist
so. So.
Ja.
Japaner, das hat, glaube ich, schon mal so ein bisschen mitgeschwungen, was ich vorhin so ein bisschen auch erzählt habe. Japaner, es liegt auch da, also wie gesagt, nicht nur, dass sie selbst immer gerne gut aussehen, gut gekleidet sind und eine gute sich gut aus selbst darstellen und so weiter. Japaner lieben halt ihr Land. Man hat es halt, die Regierung hat es halt geschafft, einem riesengroßen Volk beizubringen, dass sie ihr Land so wertschätzen sollen, dass sie es nicht verdrecken. Das haben sie halt hinbekommen und das funktioniert und das gibt halt jeder weiter, so jede Generation gibt das weiter, es wird halt den Kindern beigebracht, so das ist halt einfach, das gehört dazu, guten Etikette, zur Kultur, halt dein Land sauber. Die machen das halt. So und in Osaka war es halt so, in Osaka gab es dann, deswegen sage ich auch so ein bisschen die rougher City so, da gab es dann doch Ecken, wo auch halt so Jugendliche gecornert haben, da standen dann Bierflaschen rum und so. Ne, das gab es dann doch schon mal hin und wieder. In Tokio gibt's es nicht.
Das passt halt nicht zu, also das wundert mich, okay, aber dann kann es denen ja rein wirklich nur, okay, du hast es ja eben auch schon gesagt, letztendlich auch wirklich nur um die Ästhetik gehen.
Ich glaube, es geht wirklich um diese rein.
Weil es kann nicht um Umweltschutz gehen, weil es gibt.
Nein, auf keinen Fall.
Genau, das ist überhaupt nicht, ja.
Das ist genau das Ding. Also man muss jetzt nicht denken deswegen, dass die jetzt so mega bio oder öko sind, so im Gegenteil, gar nicht. So, du gehst zum Bäcker, holst 5 Teile, legst sie halt für die Kasse, die packen jedes Teil einzeln in eine Plastiktüte und alle nochmal in eine große Plastiktüte. Die produzieren nur Müll. Alle Backwaren irgendwie, wenn du die im Supermarkt, in so einem Family Markt kaufst, sind alle einzeln in Plastik eingerappt, so jeder einzelne. Die produzieren nur Müll. Also das passt halt, das ist total konträr eben dazu, dass es gar keine Mülleimer gibt. Das ist richtig krass. Also die sind ultra verschwenderisch, aber sie wollen halt einfach, dass du auf der Straße gar keinen Müll dabei hast am liebsten.
Die schnipsen ja bestimmt auch ihre Zigaretten nicht auf den Boden, gehe ich von aus.
Ja, du darfst nicht rauchen draußen.
Ach so, okay.
Ist verboten. Du darfst in Japan nicht rauchen. Da gibt's extra so kleine Keimzellen für irgendwie so Raucherbereiche, wie halt bei unserem Bahnhof. Aber auf der Straße darfst du nicht rauchen.
Smart.
Ist verboten. Okay. Ja. Nee, also die haben da. Ich sag ja, es ist eine Mischung. Bei manchen Sachen sage ich so, krass, ultra smart. Und bei anderen sage ich so, überarbeitungsfähig so, aber es ist eine Mischung aus beidem. Ich meine, das Smarteste, was sie haben, ist ganz klar, ist beheizte Klobrillen. Ne? Besser geht's halt nicht. So, jedes Klo, auf das du dich setzt, ist vorgewärmt, so, das ist halt wirklich beste Leben.
Oh, ich weiß wirklich nicht, ob ich das so geil finde.
Doch, ist mega. Glaub mir.
Ich mag das schon nicht, wenn vor mir einer auf Toilette war und die Toilette warm ist, aber wahrscheinlich liegt's einfach nur daran, dass ich weiß, dass es von dir ist, sag ich
genau,
mal.
Genau, von Fremdanus.
Ja.
Hier ist halt so beste Leben, weil das ist halt, damit du dich wohlfühlst. Das Beste. Beste, sag ich gleich.
Aber ich lese sowieso schon viel zu lange auf Klo. Ich weiß nicht, ob ich dann je wieder runterkommen würde.
Ja, ey, da kannst du Filme auf Klo gucken. Das ist super angenehm. Ja, also es ist wirklich sehr seltsam. Die haben so ganz große Mischung so zwischen, würde ich sagen, Sachen, wo ich sage, boah, seid ihr weit und das ist geil und das soll es hier auch geben. Und andere Sachen so, da habt ihr euch irgendwas nicht überlegt. So. Also es ist ganz, ganz weird. Wirklich.
Was?
Ganz, ganz seltsam.
Was würdest du sagen oder empfehlen, sagen wir mal, wenn jetzt auch hier zwei Leute, also zu zweit, dort gerne verreisen würden, was sollte man da ungefähr sag ich mal, für 2 Wochen am Budget einplanen, wenn man halt auch so Unternehmungen und Dinge macht wie ihr. Was sollte man da ungefähr berechnen?
Jetzt inklusive Flügen und allem, oder?
Ja, doch, machen vielleicht mal komplett, ja.
Also wir hatten schon echt Schwein mit den Flügen, weil wir sehr früh da dran waren. Aber ja, so Flüge musst du schon so mindestens 700 Euro mitrechnen pro Flug.
Also ist auch schon günstiger geworden.
Ne, pro Person. Also ja, wir haben 600 ungefähr bezahlt, da habe ich echt einen Schnapper gehabt. Aber sonst zahlst du so 700 aufwärts, wenn du jetzt nicht komplett in einer glücklichen Frühbucherphase bist. Hotel für 2 Wochen, ja, kommt auf an, was für Ansprüche man hat. Ne? Also wir waren natürlich jetzt in einem normalen, wie vergleichsweise das 3-Sterne-Hotel irgendwie mit Frühstück und so, weil wir da jetzt irgendwie doch irgendwie so den Standard haben wollten, ja auch Urlaub. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, mir reicht irgendwie ein Hostel und ein Airbnb oder so. Also das war jetzt nicht unser Urlaubsanspruch, wir wollten dann schon irgendwie alles geregelt und vernünftig irgendwie haben. Also mit Hotels dann für 2 Wochen bist du so bei, ja, so 1,3, 1,4 nochmal. Also du kannst pro Person für Reise und Unterkunft so, wenn du halt jetzt, wie gesagt, nicht auf komplett Sparfuchs gehst und Hostel machst und so oder Couchsurfing, dann kannst du so schon so mit 1,8 bis 2K rechnen pro Person.
Ja, das geht ja auch noch.
Also nur jetzt rein zum Hinkommen und Unterkunft.
Ja, ja, klar. Ich meine, ich gebe Taschengeld ja bestimmt auch nochmal eine
2 mit 3,0, ne? Budget vor Ort, wie gesagt, jetzt wir haben jetzt hier diesen Railway-Pass da noch geholt gehabt und solche Sachen schon vorab, weil es einfach halt natürlich smart irgendwie war, womit wir auch im Endeffekt halt dann doch gespart haben, definitiv, plus Internetkram und sowas. Also, dass man mal so Grundsachen abgedeckt und dann reines Vergnügungsbudget, sag ich mal, ne? Also trotzdem auch so, dass die meisten, also viele von den Tempeln und so kosten auch nochmal Eintritt und solche Geschichten. Und halt, wenn du essen gehen willst, natürlich jetzt geht. Die Preise sind, wie gesagt, normale Großstadtpreise, sage ich mal. Also ja, wenn du dann noch ein bisschen shoppen willst, sicherlich so, also Taschengeld sicherlich auch nochmal so 1,5 oder so.
Ja, ja, ja.
Also insgesamt vielleicht so 3.000, so 3 bis 3,5 sollte man schon einplanen.
Hast du jetzt das Gefühl, du hast jetzt Japan für dein Leben abgedeckelt oder würdest du auf jeden Fall unbedingt nochmal hin?
Nee, ich würde schon nochmal hin.
Ja.
Weil wir haben jetzt halt wirklich halt, also wir sind ja, also wie gesagt, einmal so ein bisschen geheimtippsmäßig, vielleicht mit jemandem eben, der sich da auch auskennt, so richtig und vielleicht noch so ein bisschen Insights geben kann, die man jetzt als reiner Touri nicht so kriegt. Aber vor allem halt, wir haben uns ja wirklich halt sehr krass auf diese Ballungsgebiete halt wirklich gestürzt. Mhm. Ich würde gerne wirklich mal vielleicht so auch mal Japan so von einer bisschen ländlicheren Seite kennenlernen, also wirklich durch die Dörfer tingeln so mehr ein bisschen. Dann brauchst du auch jemanden, glaube ich, auch dabei, der ja wirklich dann Japanischkenntnis hat, weil ich glaube, da wird Englisch dann auch schwierig dann irgendwann. Aber es ist nicht gestrichen von der Liste, also ich glaube, man könnte da ruhig auch noch mal hin.
Jetzt nochmal zum Abschluss. Wie hat sich diese Reise nach deiner Wiederankunft auf dein Leben ausgewirkt? Also ich habe es ja mitbekommen, also der Jetlag, der hat es in sich gehabt, so richtig?
Jetlag also Hintour ging echt tatsächlich. Ich hatte die ersten 2, 3 Morgen, da bin ich relativ früh wach geworden, direkt am Samstag, also wir sind freitags gelandet, samstags morgens war ich direkt um 4 Uhr wach. Und konnte ich mehr pennen, so, das ging so 1, 2 Tage, so, das ging dann. Jetzt auf dem Rückweg, also auf der Rücktour war es richtig krass. Da habe ich jetzt quasi, also wir sind, wenn es haben wir jetzt, vor 2 Wochen sind wir wiedergekommen. Donnerstag sind wir gelandet und ich hatte echt so, über eine Woche hatte ich noch Jetlag. Also ich bin über eine Woche fast auch jeden Morgen hier so, auch so wie gesagt um 4 Uhr morgens so, also wenn quasi in Japan 12 Uhr gewesen wäre, mein Körper war so auf, ich muss jetzt Sachen erkunden, bin ich echt jeden Morgen so um 4, 5 wach geworden. Der hat mir richtig nachgehangen, ja. Ja. Weil es ist halt dann so weird. Wir sind halt um irgendwie mittags geflogen in Japan, ne? Also nachmittags quasi abgehoben dann da. Und wir sind halt aber wir sind 12 Stunden geflogen natürlich wieder, sind aber am selben Tag 2 Stunden später in Deutschland angekommen.
Stimmt, ja.
Weißt du, also wir sind irgendwie 1, 2 Uhr, also 13, 14 Uhr geflogen und sind 16 Uhr oder sowas in Deutschland angekommen, obwohl dazwischen 12 Stunden lagen. Und es quasi im Flugzeug einmal Nacht war. Ich habe aber nicht gepennt. Und das ist halt super weird, ne? Und dann kommst du halt so an und dann ist der Tag ja noch, läuft halt noch und das ist alles so, was, hä? Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das hat mich richtig aus dem Leben gekickt irgendwie, das war richtig nervig, ja.
auch nicht. Ja. Ja, super. Also ich muss wirklich sagen, also ich bin neidisch, aber ich freue mich auch sehr, dass ihr das erleben durftet und kann es kaum erwarten, das selber irgendwann für mich zu entdecken.
Es ist, also abschließend kann ich euch einfach nochmal sagen, so, es ist eine andere Welt, ja. Ja. Die leben schon ganz anders als wir. Du trittst ständig in ein Fettnäpfchen, das kannst du auch nicht vermeiden. So, das wissen die aber auch, ne? Also es gibt so viele Regeln so. Was sich alles halten muss, sei es in der Bahn und überall so, gibt es verschiedene Regeln. Wenn in der Bahn nicht, darfst du einen Rucksack nur vorne um dich rumbinden, also darfst du nicht auf dem Rücken tragen, musst du vorne tragen, wegen Platz und so, ne? Und ja, nicht da festhalten, nicht da hingehen, nicht quatschen, darfst nicht reden, darfst nicht laut machen irgendwie. Also es gibt tausend verschiedene Fettnäpfchen, die du in Japan treten kannst, auch so Höflichkeitsgeschichten und wie bedanken und wenn du irgendwie was übergibst, irgendwie mit zwei Händen, Geld und Kreditkarten, gibst du den Leuten nicht in die Hand, die legst du in so kleine Schälchen, weil sie dich nicht anfassen wollen. Also es gibt tausend kleine Marotten, so, auf die du achten musst, so, du machst ganz halt alles nur falsch, so. Also es ist schon ein ganz wirklich anderer Lebensstil, eine ganz andere Lebensweise. Ja, hat sich halt trotzdem auf jeden Fall komplett gelohnt, so. Also das ist echt, war richtig geiler Urlaub. Mitunter ist es natürlich auch ziemlich anstrengend, weil es kein Erholungsurlaub, ne? Also wir haben ja wirklich echt da richtig volles Programm gehabt, so, aber es hat sich auch, wenn du auf so einer Tour gehst, dann willst du ja auch viel erleben, dann willst du ja alles Mögliche aus der Zeit rausholen, die du hast. Und ja, jeder, der sich da echt nur so im Fernsten an diese, überhaupt an die, mit der Kultur was anfangen kann, mit dem Land, mit, und sei es, wenn es nur die Popkultur ist, die ist ja genug vertreten, auch überall, dann sollte man versuchen, das mal zu machen. So, also es ist schon echt ein Erlebnis.
Wunderbar. Schön.
Soll ich dir noch das Top-Reiseziel, wie wir erfahren haben, vor Ort der Japaner nennen, wenn die nach Deutschland kommen? Oder weißt du es vielleicht sogar?
Oktoberfest München.
Nein, wäre auch mein Tipp gewesen. Also war meine Vermutung auch am Anfang. Nein.
Dann weiß ich es nicht.
Schloss Neuschwanstein.
Ah, stimmt, genau. Deswegen war das auch immer random bei SimCity früher drin. als Gegenstand, das hatte ich ja mal gelesen, das war nur drin für die Japaner.
Bei Japanern ist es halt echt so, dass die, du hast halt in Japan nur 12 Urlaubstage im Jahr.
Ja.
Und die haben das Ami-Prinzip, wenn du krank wirst, wird das von den Urlaubstagen abgezogen. Das ist halt richtig heftig. Und deswegen haben die halt nur super wenig frei und haben super wenig reine Reisemöglichkeiten. Deswegen gibt es halt, und gleichzeitig trauen die sich auch nicht so richtig auf eigene Faust zu anderen Ländern zu erforschen, weil die halt einfach so übervorsichtig und höflich sind, weil die halt Angst haben, hier was falsch zu machen und so.
Ja.
Und deswegen machen die nur diese organisierten Reisen, die halt nur so zu so Kern, die haben so 3-4 Top-Reiseziele in Japan, so wie Augsburg gibt's irgendwie noch und Neuschwanstein, so völlige random places, so für uns quasi. Und da fahren die dann hin, steigen aus, machen 8 Fotos und fahren wieder heim. So, das ist halt.
Beste Leben.
Aber das ist so das Ding. Das ist richtig krass. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, halt, wie gesagt. Ja.
Sehr gut. Nee, das ist wirklich nice. Ja. Okay. Danke, dass du uns mir letztendlich auch einen Einblick in eure schöne Reise gegeben hast. Es war wunderbar und sehr informativ. Das soll es für heute gewesen sein bei Smart mit Bart, Episode 5, Big in Japan. Wir hören uns, ich verspreche es einfach mal, noch im Dezember wieder.
Ja, das schaffen wir. Dann wirklich auch mit eurer Episode, genau.
Genau, mit der Celebrity Crush Folge. Es gibt euch natürlich immer noch die Möglichkeit, wir haben schon ein paar Einspiele bekommen, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, an feedback@smartmitbart.de, ich hoffe, das ist richtig.
Das ist richtig. Nee, nicht .de,
.net, eine Mail zu schicken mit Audio-Files oder was auch immer, was sie uns, Penisfotos, whatever, immer zu. Ich werde André jetzt nochmal genau erklären, wie das mit der Kasse und bei McDonald's abläuft. Ihr könnt aber schon mal abschalten und bis zum nächsten Mal bei Smart mit Bart. Auf Wiederhören.
Tschüss.